Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Tilo Ebbinghausen. Viel Spaß!
Wir sind uns total unsicher, wissen nicht mehr, was morgen kommt und das wird gesteigert. Und diese Steigerung ist vor allen Dingen mental und da kann die Arbeitswelt noch so schön sein, trotzdem ist außenrum das Leben wahnsinnig komplex und reizüberflutet. Und dafür brauchen wir eine Auszeit, brauchen wir den sogenannten dritten Raum, brauchen wir einen Tapetenwechsel, hat man immer so schön gesagt. Ein Tapetenwechsel für die Seele würde ich es nennen. Ich habe gedacht, es gibt so viele Erfolgscoaches und Arbeitscoaches und es gibt keinen einzigen Urlaubscoach, also muss es den auch geben. Urlaub und Tourismus ist für mich systemrelevant, damit Menschen in einer immer komplizierter werdenden Welt sich vor allen Dingen mental regenerieren können. Das ist für mich der Wert von Tourismus.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Mittlerweile sind wir in Episode 411. Hier gibt's jede Woche spannende Gäste, die nicht nur lieben, was sie tun, also mit Leidenschaft bei ihrer Arbeit dabei sind, sondern die auch die neue Arbeitswelt mitprägen durch ihre Experimente, durch ihrer Expertisen und durch ihre Innovationsfreude. Jemand, der mit sehr viel Neugier und Humor dabei ist, ist heute bei mir. Ich freue mich, dass Tilo Ebbinghausen zu Gast ist. Ich habe Tilo vor ein paar Jahren kennengelernt hier bei uns in Rostock und ich kenne wirklich niemanden, der mehr über Urlaub und Tourismus weiß als Tilo. Er hat als Entertainment Manager in der Kreuzfahrtbranche gearbeitet an Bord der AIDA. Er hat das Welcome Center hier in Rostock geleitet. Er war Travel Guide, Tourismusberater, Hochschuldozent für Tourismusmanagement, ist außerdem Content Creator als Urlaubscoach und verrät uns, was es für einen guten Urlaub eigentlich benötigt. Wir alle sind ja gerade so ein bisschen in der Urlaubsplanung, glaube ich. Wir sind mit der Familie natürlich auch bald wieder unterwegs im Sommer und da kann man einige Dinge richtig und auch falsch machen und auch die Unternehmen sind ja mittlerweile sehr dran an dem Thema, denn man möchte natürlich als Arbeitgeber auch dafür Sorge tragen, dass die Leute sich erholen und nicht wenige Unternehmen bieten da auch schon Angebote, auch in Richtung Workation, auch darüber sprechen wir im Podcast. Es geht um Urlaub, Tourismus und die Frage, müssen wir überhaupt in der Zukunft der Arbeit noch Urlaub machen, wenn die KI uns die Arbeit abnimmt? Fragezeichen. Viel Spaß, wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Tilo heute da ist und wir endlich mal unseren schönen Podcast aufnehmen, der schon lange überfällig ist.
Live in Rostock City, wie du immer sagst.
Und nicht nur das, sondern auch an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir hier, Tilo?
Wir sind in K17, der innovativen Zentrale, nicht Zentrale, Filiale.
Noch nicht,
der Ostsee-Sparkasse. Und zwar ganz genau im ersten Obergeschoss in einem Cube.
Ein Coworking Cube. Und den nutzen wir heute mal für die Aufnahme. Und wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, deswegen freue ich mich, dass wir heute endlich mal über Tourismus, Urlaub, Arbeit und deine Story sprechen können. Und wir starten auch mal ganz klassisch. Du weißt ja, Mathilda, du kennst sie auch.
Ja.
Die spricht ja hier das Intro ein.
Ja.
Und für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, die Mathilda macht das schon eine ganze Weile. Und ja, im Gegenzug dürfen meine Gäste ihr erklären, was sie so machen. Und auch dich würde ich mal bitten, ihr das zu erklären. Was würdest du ihr sagen?
Ich glaube, das habe ich sogar schon mal versucht, ihr zu erklären.
Ja.
Ich mache Urlaub. Ich mache Urlaub für andere Leute, indem ich mir Gedanken mache, wie Urlaub besser werden kann, schöner, stressfreier, sinnvoller. Und diese Gedanken, die trage ich dann zu Menschen, die daran tatsächlich was machen können, nämlich zum Beispiel Hotels, Reiseveranstalter, Reedereien, Tourismusverbände, Orte. Und mit denen bespreche ich dann in Vorträgen, Schulungen, Workshops, Beratungen, wie wir denn den Urlaub noch aufs nächste Level bringen können und ganzheitlich noch verschönern können.
Ist ja ein wunderschönes Thema Urlaub. Also wir sprechen hier so viel über Arbeit. Eigentlich müssen wir noch ganz viel aufholen. Denn
ganz meine Meinung.
Viele arbeiten ja auf den Urlaub hin.
Ja.
Das ist dann so das Jahreshighlight oder das ist so ein Aufatmen oft und wir wollen heute mal klären, im Kontext Wandel der Arbeitswelt, braucht es dann eigentlich noch den guten alten Urlaub oder arbeiten wir vielleicht irgendwann so wenig durch die KI, dass wir Vacation, Permanent Vacation oder Workation machen? Da bin ich gespannt. Und du hast ja auch schon viel erlebt und da wollen wir jetzt zu Beginn auch mal ein bisschen reinschauen. Gib uns doch mal einen Background. Wo kommst du eigentlich her und wo bist du eigentlich groß geworden?
Na, groß geworden bin ich in unserer alten Bundeshauptstadt in Bonn im Rheinland. Ich bin also eine rheinische Frohnatur, habe den Dialekt aber verloren, weil ich in Hannover studiert habe, wo man ja sagt, dass man da das beste Hochdeutsch spricht und deswegen kann ich mich heute ganz gut verständigen hier. Habe mich dann langsam hochgearbeitet, so über Hannover, war dann mal kurz in Bielefeld bei einem Reiseveranstalter, zuletzt in Hamburg und ja, da bin ich dann über AIDA, wo ich an Bord gearbeitet habe, habe ich plötzlich die Region Rostock kennengelernt und lieben gelernt.
Ja, aber lass uns mal ein bisschen da reingehen. Kannst du dich noch an einen besonderen Urlaub erinnern, den du als Kind erlebt hast?
Der allererste Urlaub war, ich glaube, das war nur so 2-3 Tage. Da war ich wahrscheinlich so 5, 6, 7 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr genau, aber der war sehr prägend, denn man muss dazu wissen, ich bin nicht direkt in Bonn aufgewachsen, sondern in einem kleinen Kaff daneben, Meckenheim heißt das, und in Meckenheim wird der Grafschafter Goldsirup hergestellt. Kennen viele?
Wer kennt ihn nicht?
Du kennst du ihn?
Nee.
Ach, na gut, aber viele da draußen werden jetzt sagen, jo, den Goldsaft von Grafschafter, den kenne ich. Der wurde da hergestellt oder wird auch immer noch hergestellt. Das heißt, es gibt eine Zuckerrüben-Sirup-Fabrik. Und die hat speziell im Frühjahr und im Herbst einen ganz bestimmten Geruch, nämlich eine verbrannten Zuckerrüben. Und diesen Geruch war ich als Kind gewohnt, mein ganzes junges Leben lang. Und meine Eltern haben mir dann irgendwann mal erzählt, dass in unserem ersten kleinen Urlaub ich aus dem Auto ausstieg und wir waren innerhalb Deutschlands irgendwo Richtung Sauerland und sagte so mit verzogenem Gesicht, wie riecht das denn hier? Weil es roch nicht nach Zuckerrübensirup. Und das war schon für mich da sehr prägend, irgendwie alles anders. Und ich habe laut meinen Eltern so gesagt, ich will hier nicht bleiben, ich will wieder nach Hause. Da, wo es stinkt, würde man heutzutage sagen. Und das ist für mich inzwischen ein schönes Beispiel, habe ich vor kurzem in einem Vortrag benutzt, wie die eigentliche Normalität eigentlich geprägt wird. Für mich war normal, das muss stinken, und zwar nach verbrannten Zuckerrüben. Das ist die Normalität. Und das ist eigentlich schon ein schönes Beispiel, wenn man reist, dann lernt man andere Normalitäten kennen und lernt kennen, dass es anderswo vielleicht anders riecht.
Und hast du so einen ganz konkreten Urlaub vor Augen, der dich besonders begeistert hat?
Boah, also ich mache ja relativ viel Urlaub, beziehungsweise bin viel auf Reisen und mische immer Urlaub dazwischen.
Das ist ja dann deine Arbeit, wenn du Urlaub machst.
Das schon, aber ich mische, wie zum Beispiel jetzt in Zentralamerika war ich 6 Wochen, davon waren 3 Wochen ungefähr Arbeit und 3 Wochen habe ich noch Urlaub dazugeschoben, wobei der Urlaub bei mir halt immer auch ist, Hotels anschauen, mit Touristikern reden, mich weiterbilden im besten Sinne, aber ich will mich nicht beschweren, das ist schon super, aber prägende Urlaube waren vor allen Dingen die für mich als junger Mensch, als ich noch nicht wusste, dass ich mal in den Tourismus gehe. Und als ich das erste Mal im Ausland war, mit der Kirchengemeinde war das, da muss ich auch so 11 ungefähr gewesen sein, waren wir in Frankreich und für mich war alles neu und plötzlich habe ich festgestellt, okay, es sieht ja gar nicht überall so aus wie in Deutschland. Und das ist quasi die Zuckerrübenfabrik Next Level, dass man als junger Mensch merkt, okay, es gibt andere Menschen, es gibt andere Sprachen, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Häuser, es gibt eine andere Art, Straßen sauber zu halten oder ähnliches. Und mein Schritt in den Tourismus war im Jugendtourismus und bis heute bin ich überzeugt, dass Jugendreisen und Jugendtourismus wahnsinnig wichtig ist für unsere Jugend, für unsere jungen Menschen, die sich ihr Weltbild prägen. Und das Weltbild können sie nur prägen, wenn sie auch ein bisschen was von der Welt sehen.
Aber wie kamst du dazu, dich damit beruflich beschäftigen zu wollen, mit diesem Thema?
Wollte ich gar nicht. Das war tatsächlich ein Zufall. Ich fand diese Jugendreisen, die ich dann selber als Jugendlicher gemacht habe, fand ich ganz toll und bin irgendwann, da war ich aber schon, ich meine knapp 18, mit einem großen Jugendreiseveranstalter, einem führenden Jugendreiseveranstalter, bei dem ich später gearbeitet habe, auf eine Jugendreise gefahren. Das erste Mal nicht mit der Kirchengemeinde. Kirchengemeinde heißt, die Menschen kennen sich schon vor, die Jugendlichen. Das heißt, du hast schon ein soziales System. Da ist es völlig anders. Da ist man alleine oder mit Freunden auf den Jugendreisen und vor Ort kann man sich quasi als Jugendlicher ganz neu erfinden und kann sich neu in eine Gruppe reinfinden. War total spannend für mich und ich habe mich reingefunden, indem ich irgendwie mit all denen, da waren so 5 verschiedene Gruppen dann vor Ort, jede mit einem Reiseleiter, Thema heißen die da. Und ich habe plötzlich mich ganz neu entdeckt, indem ich irgendwie überall mit allen gut klarkam. Und das war für mich ganz toll, weil ich so ein typischer früher in der Schule mal gemobbt war. Und plötzlich war es super und alle mochten mich. Das stellten auch die Teamer fest. Und am vorletzten Abend sagte ein Teamer, du, geh mal bitte zur Chefreiseleiterin, die will ich sprechen, hinten da vor ihrem Büro. Das Büro war ein Campingwagen. Und dann durfte ich da in diesen Backstage-Bereich, wo sonst nur die Teamer hin durften. Und ich war ganz aufgeregt, hatte aber auch Schiss. Weil normalerweise musste man nur zu ihr, wenn man es übertrieben hatte mit Alkohol oder so. Und sie sagte dann, du scheinst dich ja hier ganz wohl zu fühlen. Und ich so, ja. Und dann meinte sie, willst du nicht hierbleiben als Hilfsteamer? Und dann konnte ich einfach, wäre heute unvorstellbar, ne, ist schon ein paar Jährchen her, konnte ich einfach vor Ort bleiben, kostenlos, habe meine Eltern angerufen, die haben erst gelacht und mir nicht geglaubt, konnte vor Ort bleiben und war dann so ein kleiner Aushilfsreiseleiter. Und das war eigentlich mein Anfang in den Tourismus, ohne dass ich es gemerkt habe.
Wie ist denn Tourismus eigentlich definiert? Also wir haben ja hier schon seit Jahren wirklich über die Arbeitswelt gesprochen, ja, und eigentlich nie so wirklich über Urlaub und Tourismus, das hängt ja sehr damit zusammen. Was ist es genau und was ist es dann nicht mehr?
Ja, das muss ich auch bemängeln, dass du hier so viel über Arbeit sprichst und nicht über Urlaub. Ich habe dir gesagt, heute ist mal nicht New Work Chat, sondern New Vacation Chat. Hängt für mich unheimlich eng zusammen. Eine Definition von Tourismus, da gibt es sehr viele verschiedene. Ich bin ja jetzt auch kein typischer Tourismusexperte. Ich sehe das Ganze ganzheitlich, psychologisch, habe zwar die Tourismuserfahrung in den verschiedensten Bereichen, Hotel, Reiseveranstalter, Reederei und so, aber für mich ist Tourismus sogar, ich würde es inzwischen systemrelevant nennen. Urlaub und Tourismus ist für mich systemrelevant, damit Menschen in einer immer komplizierter werdenden Welt sich vor allen Dingen mental regenerieren können. Das ist für mich der Wert von Tourismus. Würdest du jetzt einen Hotelier fragen, würde er was anderes antworten. Aber das ist auch das Schöne am Tourismus.
Also eine Erholung.
Vor allen Dingen inzwischen eine mentale Erholung. Also wir leben ja in einer wahnsinnig komplizierten Welt. Man sagt immer so schön, der VUCA-Welt, ne? Volatil, unsicher und komplex und Ambiguität, also mehrdeutig. Kommt ja ursprünglich aus dem Militärischen. Und ich erlebe das manchmal, dass das so als neu verkauft wird seit Corona. Ist uralt, kommt aus dem Kalten Krieg vom Militär. Dass plötzlich es nicht mehr 2 Mächte gab, sondern es alles viel komplizierter wurde. Und aber in dieser, wir leben, sage ich immer, in VUCA XXL, das ist quasi eine ganz krasse Steigerung. Wir sind uns total unsicher, wissen nicht mehr, was morgen kommt und das wird gesteigert. Und diese Steigerung ist vor allen Dingen mental, psychisch und da kann die Arbeitswelt noch so schön sein, trotzdem ist außenrum das Leben wahnsinnig komplex und reizüberflutet. Und dafür brauchen wir eine Auszeit, brauchen wir den sogenannten dritten Raum, brauchen wir einen Tapetenwechsel, hat man immer so schön gesagt. Ein Tapetenwechsel für die Seele würde ich es nennen, denn heutzutage sind wenige Leute noch körperlich überarbeitet. Das war früher in den Jobs ganz anders. Und früher war Urlaub eine Flucht vom anstrengenden Job. Heutzutage ist es mehr die, nicht überarbeitet, reizüberarbeitet, könnte man vielleicht sagen. Wir sind reizüberarbeitet. Mhm, ne? Dazu kommt natürlich Social Media, dazu kommt Medien, dazu kommt, dass wir plötzlich von der ganzen Welt mitkriegen, was komplizierter wird. Und gerade da müssen wir dann irgendwo mal runterkommen. Ob wir das dann können und wie wir das machen, ist die andere Frage.
Also ich erinnere mich noch an unsere Familienurlaube. Ich bin ja in der ehemaligen DDR noch aufgewachsen, in den 80ern. Und da konnten wir ja nicht wirklich ins Ausland. Deswegen waren das dann so Harz, Erzgebirge und dann irgendwann auch Holland, weiß ich. Wir waren dann einige Jahre in den Niederlanden, in Groningen. Das waren dann so die Auslandserfahrungen. Aber wir waren nie so auf der Welt irgendwie großartig unterwegs. Es war dann auch irgendwie zu teuer. Wir waren zu dritt mit meinem Bruder, meiner Schwester und gleichzeitig fand ich es auch immer ganz spannend. Wir sind ja in Rostock war in der Münde aufgewachsen, wo du immer schon die Fähren gesehen hast, die nach Dänemark oder Schweden gefahren sind. Und das ist so, wie wenn du in der Nähe von einem Flughafen wohnst und denkst immer, wo fliegen die jetzt gerade hin? Ja. Also das Fernweh war schon irgendwie da und als ich dann älter wurde und selber auch reisen konnte, habe ich auch so die Begeisterung eigentlich dafür gefunden, wegzufahren. Ich fahre auch heute noch gerne weg, auch für Podcasts. Das sind für mich so kleine Mini-Urlaube immer. Auch wenn das nicht immer super erholsam ist, aber da
wo kannst du besser arbeiten? Zu Hause oder irgendwo anders?
Ja, für mich geht es ja los mit, was ist dann Arbeit? Ich meine, die Frage ist für mich jetzt auch nicht so relevant. Für mich ist eher die Frage relevant, wo kostet's Energie und wo bekomme ich Energie?
Mhm.
Ja. Und das ist wahrscheinlich für dich als jemand, der sich mit Urlaub beschäftigt und immer auch so ein bisschen den Urlaub analysiert, weil er das natürlich auch gerne macht, wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dann selbst Urlaub zu machen im Sinne von abzuschalten.
Absolut. Also das ist ja auch so. Ich beschäftige mich ja auch viel mit Freizeitbranche, Entertainment, Themenparks, Shows. Und ich muss mich immer zwingen, wirklich dann in die Gastrolle zu gehen und nicht nur zu analysieren, ach guck mal, das haben sie jetzt so gemacht, das ist die und die Technik, hier haben sie das und das Konzept genutzt und die Customer Journey geht hier vorne jetzt im Bach runter. Da muss ich mich immer ein bisschen zwingen. Allerdings ist die Faszination, Neues kennenzulernen, immer noch sehr groß. Also wenn ich reise, bin ich auch nie 7 Tage in einem Hotel, sondern ich gehe in verschiedene Hotels, versuche immer irgendwie jemanden aus dem Hotel zu finden, der Lust hat, mit mir einen Kaffee zu trinken, sich auszutauschen über internationalen Tourismus oder auch über, wie man zum Beispiel deutsche Gäste, was die für Ansprüche haben und ähnliches. Aber das stimmt. Ich bin, habe ich gemerkt, kein Vacation-Typ so richtig, weil die Orte dürfen nicht zu attraktiv sein, sonst habe ich Probleme am Laptop zu bleiben, sonst will ich raus und mit Leuten reden und erleben. Und das immer auf der Ebene privat und touristisch, was natürlich auch ich fühle mich unheimlich privilegiert, dass ich das beides verbinden kann.
Auf Workation kommen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen, aber lass uns noch mal ein bisschen in ein, zwei Stationen von dir eintauchen. Du hattest eine lange Zeit bei AIDA, hast du schon erzählt, und warst da Entertainment-Chef. Ne?
Ja.
Erzähl mal, wie sah dein Job da aus? Du hast anderen geholfen, schönen Urlaub zu haben, könnte man sagen.
Sozusagen. Also das ist ja, das wird sie. Erstens hätte ich nie gedacht, dass ich mal auf einem Kreuzfahrtschiff arbeite. Ich habe früher immer gesagt, Kreuzfahrt, Umwelt und freundlich, Massentourismus und so. Und damals habe ich beim Jugendreiseveranstalter, war ich für Innovation zuständig. Und mein Chef sagte, du, geh mal bitte hier bei einer internationalen Reederei, mach da mal eine Kreuzfahrt mit, damit wir sehen können, ob man da irgendwie Jugendreisen innovativ draufbringen kann. Und ich habe sofort gesagt, auf keinen Fall. Ich Kreuzfahrt niemals. Und er sagte, ja, wieso? Und ich so, ja, hier finde ich nicht gut und Massentourismus und weiter. Und vorhin meinte, ja, hast du meine Kreuzfahrt gemacht? Und ich so, nö, aber ich find's blöd. Ne, das ist ja auch oft so, gerade gegenüber neuen Reiseformen. Und als ich es dann mal ausprobiert hatte, habe ich genossen, nicht wie ich sonst gemacht habe, Backpacker-mäßig, von Hotel zu Hotel, jeden Tag ein anderes Hotel, sondern du hast deine eigene Kabine und wachst jeden Morgen in einem anderen Land auf. Das fand ich schon mal faszinierend. Und als AIDA mich fragte, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich sehr lange überlegen müssen. Ich habe zweimal sie gebeten, mir noch ein bisschen Aufschub zu geben. Als ich mich dann durchgerungen hatte, habe ich mir gesagt, okay, ich probiere es einfach mal. Nur einen Einsatz. Und die Einsätze sind so 3 bis 5 Monate. Und dann sagten sie, ja super, dann laden wir dich jetzt zum Bewerbungsgespräch, dann zum Assessment Center ein. Und das war mir gar nicht so klar, dass da so viel folgt. Ich habe echt geschwitzt. Dann ein 10-stündiges Assessment Center, eine Psychologin.
10-stündig.
10-stündig. Zündstündig im alten schönen AIDA Entertainment Gebäude in Hamburg. Es war eigentlich nicht zündstündig geplant, aber die Dame, die sich mit mir beworben hat, wir waren immer abwechselnd in dem Zimmer, wir hatten glaube ich beide viel zu reden. Und es war ganz schön anstrengend und ich dachte auch danach so, oh, ob ich den Job mache, weil mir war gar nicht so richtig bewusst, wie verantwortungsvoll der Job ist.
Und wie sah er dann genau aus?
Entertainment Manager bei AIDA heißt bei fast allen anderen Reedereien eher Kreuzfahrtdirektor oder Cruise Director oder sowas. Da gibt es verschiedene Verantwortungsbereiche. Bei manchen sind sie noch für den Ausflüge zuständig, das war ich jetzt nicht. Aber ich war quasi für alles mit den Gästen zuständig, was nicht mit Essen und Trinken und nicht mit der Kabine zu tun hat. Das heißt für das ganze Programm, aber auch für die Medien an Bord, für das Marketing an Bord, wir haben ein eigenes Fernsehteam von AIDA an Bord, aber auch für die Shows, für die Artisten, für die Künstler, für die Showtechniker, ebenso für die Kinderbetreuung, das Familienprogramm, das sogenannte Edutainment, das heißt Lektoren, die an Bord kommen, was erzählen und auch für die Events, die Live-Events und die Musik und damit verantwortlich als Bereichsleiter für 4 Abteilungsleiter, alles Fachmenschen in ihrem Gebiet und ungefähr 62 Mitarbeitende.
Also es war schon eine Herausforderung für dich.
Nee, habe ich easy gemacht, war gar kein Problem. Nee, es war eine ganz große Herausforderung. Sie war sogar so groß, dass ich zwischendrin gesagt habe, Leute, das schaffe ich nicht, das ist nichts für mich. Denn wenn man bei AIDA oder auch bei anderen Reedereien von Quereinstieg direkt auf 3 Streifen, das ist ein Senior Officer, das ist das Verrückte, die Bereichsleiter auf See, die sind automatisch Offiziere. Ja.
Aha.
Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal eine Uniform trage.
Das hast du auch noch nicht erzählt.
Siehste, so lernst du mich nochmal neu kennen. Und das war schräg für mich. Der Kapitän hat 4 Streifen, der Hoteldirektor 3,5 zum Beispiel und ich dann schon 3. Das war ganz schön überfordernd. Und vor allen Dingen ist es so, wenn man da nicht in AIDA groß geworden ist, dann wird man schon erstmal mit Argusaugen ein bisschen beäugt. Das ist aber auch okay. Ich musste viel, viel lernen und nach ein paar Monaten kam ich da aber besser rein und als dann eine Abteilungsleiterin mir sagte so, du, ich glaube, der Knoten ist geplatzt, vielleicht kannst du jetzt doch ein guter Entertainment Manager werden, dachte ich, okay, ich bin auf dem Weg.
Und da gibt's ja dann keine wirklichen Verschnaufpausen, ne? Da hast du jeden Abend Programm.
Genau, also das ist für alle an Bord so 7-Tage-Woche und der internationale Seearbeitsrecht ist auch relativ locker ausgelegt, weil du kannst ja nicht mal schnell Ersatz holen oder ähnliches. Das heißt, da geht's eher um genügend Ruhepausen und nicht um maximale Arbeitszeiten. Da wird sehr streng drauf geguckt. AIDA war eine der ersten Reedereien, die auch einen HR-Manager eingeführt hat, der ein bisschen drauf guckt, dass der Crew auch wirklich gut geht. Das war früher der Staffkapitän, der Nautiker ist und eher auf Disziplin geachtet hat. Und tatsächlich, ich würde sagen, Kreuzfahrt ist ein Knochenjob für alle, die da arbeiten, aber natürlich noch viel mehr für die, die unten in der Wäscherei, in der Küche, in dem Maschinenraum arbeiten und noch nicht mal Tageslicht haben.
Mhm. Und euer Job war es ja, den Gästen einen tollen Urlaub zu bescheren und zu ermöglichen, ja?
Ja.
Wie macht man das?
Eine gute Frage. Manche haben mich dann irgendwie gefragt, was hast du denn vorher gemacht und so. Ich habe dann erzählt, hier Reiseveranstalter, Hotels.
Mickey Mouse Camp.
Hotel. Genau, Mickey Mouse Camp. Absolut, schönstes Projekt ever. Können wir auch gerne drüber sprechen. Da spreche ich immer gerne drüber. Nee, dass ich halt Hotels für Jugendreisen geleitet habe und so weiter. Und dann so, dann super, hast du Tourismus studiert? Und dann habe ich immer den kleinen Scherz gemacht, nee, ich habe das studiert, was man hier braucht. Diplom Sozialpädagogik. Und tatsächlich, es hat so viel mit Menschen zu tun, mit Pädagogik, mit Psychologie. An Bord gibt's die verschiedensten Menschen, ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ich habe auf den damals mittelgroßen Schiffen, jetzt kleinsten, gearbeitet. Das heißt, da waren maximal so 2000, 2400 Gäste, 600 Mann und Frau Besatzung mindestens. Und natürlich ganz unterschiedliche Gäste.
Man kennt das ja vom Traumschiff.
Genau, ich bin quasi der Harald Schmidt.
Und da gibt's dann immer das... das ältere Ehepaar, das sich dann irgendwie zerstritten hat am zweiten Tag und dann
genau so ist es bei uns auch.
Den Sascha Hehn.
Da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber es ist tatsächlich so, du musst die Menschen bei Laune halten, du musst sie aber auch ernst nehmen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Und da AIDA was ganz Raffiniertes gemacht haben, sie hatten früher einen Moderator, der alles moderiert hat und der immer das Gesicht und Stimme des Schiffes war. Das war aber nur der Moderator. Und dann haben sie es so geändert, dass der Entertainment Manager ab jetzt der verantwortliche Offizier und Bereichsleiter ist, aber gleichzeitig Gesicht und Stimme des Schiffes. War mir vorher auch nicht so klar. Das heißt, die Gäste haben einen ganz anderen Ansprechpartner. Und sobald Kreuzfahrtgäste Streifen auf der Uniform sehen, sehen sie auch immer so, okay, das ist jemand wichtig.
Und weißes Hemd und so, ne?
Genau, weißes Hemd, weiße Hose, abends blaue Hose, das war ganz streng, was wir da genau tragen durften und was wir nicht tragen durften. Die Vorschrift war auch ganz klar, weiße Unterwäsche zur weißen Hose. Und dann war es tatsächlich so, dass die Menschen auch mit allen Sorgen und Problemen zu einem kamen, weil man war meist einer der wenigen Offiziere, der halt immer greifbar war, der alles moderiert. Und da habe ich einige sehr traurige, auch sehr schöne Geschichten erlebt. Also Menschen, die zum Beispiel todeskrank waren und sich nochmal eine Kreuzfahrt gegönnt haben zum Polarkreis oder nach New York, sich einen Lebenstraum erfüllt haben. Da habe ich aber auch viele Gäste gehabt, die sehr glücklich damit waren, dass sie sehr viel nicht gut fanden. Die sehr viel, bös gesagt, gemeckert haben, aber im Prinzip auch nur sich ausdrücken wollten und reden wollten. Und da ist dann die Kunst, alle glücklich zu machen.
Und die Erlebnisse zu ermöglichen, ne? Denn am Ende geht's ja immer um Erlebnisse. Und wo du gerade sagtest, so der letzte große Wunsch, nochmal was zu erleben, das erinnert mich ein bisschen an den Wünschewagen.
Ja.
Das war ja eines der Projekte, das wir mit den Eisbademeisters eine Zeit lang
ganz
begleitet
toll,
haben, die ja erstaunlicherweise sehr, sehr viele Menschen ans Meer fahren, weil das der letzte Wunsch ist, das nochmal so zu erleben. Wie so ein kleiner Abschlussurlaub ist das dann vielleicht, ne?
Absolut. Und damit erfüllen sie sich halt einen Wunsch. Und all das waren in den 5 Jahren, die ich an Bord war, immer nur für ein paar Monate. Ich war nebenbei immer an Land noch selbstständig als Berater und Trainer immer noch, aber dann wieder 4, 5 Monate an Bord. Und in diesen 5 Jahren insgesamt waren das wirklich 6, 7 Menschen, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Das habe ich als große Bereicherung erfunden, weil du dann nochmal einen anderen Blick drauf gibst. Und in Bielefeld, wo ich bei dem Jugendreiseveranstalter gearbeitet habe, gibt es zum Beispiel Herzenswünsche e.V., auch ein ganz toller Verein, der todkranken Kindern nochmal Wünsche erfüllt. Das ist, für einen Podcast führt es vielleicht zu weit, aber da habe ich meine Haare verloren und zwar für einen guten Zweck auf eBay versteigert für Herzenswünsche e.V.
Ah, ja.
Ich hatte mal so richtig lange Haare.
Ah, ja.
Genau, eine Geschichte von der Zeit von Rufreisen, die mich auch sehr geprägt hat.
Und was ja auch interessant ist, wir arbeiten und freuen uns dann auf den Urlaub. Wir sind jetzt Mitte, Ende Mai, da geht's schon so gedanklich Richtung Sommer, Jahresurlaub für viele. Und die Erwartungen sind dementsprechend auch hoch und dann kracht's am ersten oder am zweiten Tag. Also das hast du ja auch schon mal erzählt, es hat auch viel mit enttäuschende Erwartungen zu tun. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber sprechen, was Urlaub mit uns macht, weil eigentlich kann Urlaub ja das fast gar nicht leisten, was wir da unbedingt haben wollen. Ne?
Absolut. Also du hast schon das Stichwort Erwartungen gesagt und das gibt's auf ganz verschiedenen Ebenen. Bei AIDA war zum Beispiel auch einer meiner Jobs wirklich Erwartungsmanagement zu machen, also von Häfen oder so. Ich kam zum Beispiel mal an Bord, da waren alle Gäste von Madagaskar total enttäuscht, weil AIDA zum ersten Mal war, ein sehr armes Land und sie waren völlig überfordert von den Menschen dort. Von den Eindrücken dort, davon, dass die Menschen dort halt in ärmsten Bedingungen leben. Und die Ausflüge wurden aber eher positiv dargestellt. Ja, der schöne Baum, den man so aus Madagaskar, aus dem Film kennt, ne, so ungefähr. Und dann haben wir zusammen mit dem Kapitän ein Erwartungsmanagement ganz neu gemacht. Und haben quasi eine Präsentation gemacht, wo wir dann das wahre Madagaskar gezeigt haben. Das heißt, die Schlaglöcher in den Straßen. Das war alles Erwartungsmanagement. Und ab dann sind die Rankings, also wir haben ja ganz ausführliche Rankings zu allem von den Gästen, sind die Zahlen total hochgegangen, weil die Menschen plötzlich die Menschen vor Ort mit anderen Augen gesehen haben, zum Beispiel. Aber um jetzt allgemein auf den Urlaub zu gucken, das ist, glaube ich, sogar das Hauptproblem, warum wir Menschen manchmal Urlaube nicht so genießen können, wie wir es gerne wollen. Denn wir haben hohe Erwartungen und wir haben auch einen ganz hohen Druck, dieses Reizüberarbeiten.
Ich muss mich jetzt entspannen.
Ja, zum Beispiel, genau. Und wir wissen alle, dann geht's nicht. Und es ist so abstrus, weil zum Beispiel vor dem Urlaub steigt bei den meisten Menschen der Stresspegel ins Wahnsinnig nochmal.
Packen
ist schon für die meisten ein Horror, genau. Also da empfehle ich zum Beispiel immer, schon 2 von vor eine kleine Kiste aufstellen und alles, was man so in der Hand hat, was man im Urlaub gebrauchen könnte, schon mal in die Kiste.
Mhm.
Erhöht einerseits die Vorfreude und andererseits wird dann der Stress weniger. Und dann natürlich Zeitpuffer und so weiter und so weiter. Habe ich eine Menge...
Ich bin immer relativ schnell durch, aber meine 4 Damen, dann das nochmal und wo ist denn mein...
Werden dann auch alles dabei haben, du vielleicht nicht.
Ja.
Aber tatsächlich, der Stress, auch das Vorbereiten auf der Arbeit und so. Und durch diesen hohen Stresspegel, das ist super, der schützt uns auch dann vor dem Urlaub krank zu werden. Aber im Urlaub geht der Stresspegel runter, Stresshormone gehen runter und plötzlich sagt der Körper, ach super, jetzt habe ich ja Zeit, krank zu werden. Der Leisure Sickness heißt das Ganze, ne? Oder Leisure Sickness, je nachdem, ob das britisch oder amerikanisch ausspricht. Das ist wissenschaftlich erforscht, warum man im Urlaub krank wird. Und das alleine ist ja schon abstrus, dass wir in dem Moment, wo wir eigentlich es voll genießen wollen, ich glaube, das kennen viele, dass wir das nicht so genießen können. Das andere ist Erwartungen. Viele buchen nach schönen Fotos auf Instagram, TikTok und ähnlichen und wundern sich, dass es vor Ort dann eventuell nicht so aussieht.
Die
oder
Baustelle war gar nicht so sehen.
Ja, genau. Richtig. Genau. Da empfehle ich zum Beispiel immer, dass man wirklich auf Google Street View schaut oder wenn man keine Straßen direkt in der Nähe hat, Mapillary. Das ist das Gleiche für Fahrräder. Das heißt, da filmen Leute vom Fahrrad aus die ganzen Wege und da hast du viele, viele Hotels drauf und die Umgebung. Mhm. Und dann siehst du A, wie sieht's wirklich aus? Du siehst aber B noch was viel Wichtigeres, nämlich wie ist die Infrastruktur wirklich vor Ort? Ist es, ich spreche ja immer von Walkability, kannst du zu Fuß rumlaufen? Das ist meiner Meinung nach einer der größten Stresskiller, dass du nicht alles nah hast, sondern dass du überall noch mit dem Mietwagen, mit dem Uber, mit dem Zug, Bus oder was auch immer hin musst und halt viel zu viel Zeit verlierst beim Laufen. Mhm. Das kannst du halt alles dann über Google Street View oder Mapillary sehen. Das siehst du halt nicht auf TikTok und auf Insta.
Ja, ja, das ist natürlich eine Scheinwelt, da möchte jeder glänzen und vielleicht sogar etwas verkaufen, aber ja, das kenne ich natürlich als Familienvater auch, wenn wir einen Urlaub planen und wir haben jetzt auch schon verschiedene Sachen gemacht, dann ist erstmal das Erwartungsmanagement in der Familie, die Kinder wollen was anderes, die sind auch noch unterschiedlich alt.
Ja.
Und dann ja, besteht es oft auch aus Kompromissen. Das heißt, ja, man ist vor Ort und der eine will eben Action, der andere will sich entspannen und wie macht man es dann, ne? Und das, also ich glaube, Familienurlaub ist nochmal ein eigenes Thema.
Absolut, absolut. Und das ist immer schön, dass ich von dir da so einiges mitbekomme und habe mit einigen Freunden, die Familie haben, ich selber habe nämlich keine Kinder, musste ich mich da wirklich erstmal reinarbeiten, dann auch noch wissenschaftlich. Und das Hauptproblem ist ja in den meisten Fällen, dass die Eltern dann im Endeffekt gar keinen Urlaub haben oder kaum Urlaub, ja, aber die Kinder einen super schönen Urlaub, was ja auch nicht sein kann. Und ja, gerade dieses Kompromisse machen für beide Seiten immer nur auf halber Drehzahl ist es halt auch nicht, sondern ja, im Prinzip müsste es im optimalen Fall, das ist aber auch genauso bei Pärchen so, müsste es sein, so heute machen wir einen Tag, wie ich ihn mag und wir gucken mal, was du daran vielleicht Neues entdecken kannst für dich, Neues erleben, ganz wichtig, ne? Und morgen dafür gehen wir den ganzen Tag in eine Kneipe oder ähnliches, ne? Ja. Und das ist aber auch schon wieder ein Thema zum Thema Erwartung. Viele sprechen, gerade Pärchen ist meine Erfahrung, sprechen gerade vor den ersten Urlauben gar nicht darüber, was erwarte ich denn eigentlich, ne? Und das ist sowas Wichtiges, die Erwartung abzugleichen und sich vorher schon darüber zu unterhalten, ist es okay, wenn wir zum Beispiel mal einen halben Tag nicht zusammen unterwegs sind, sondern jeder mal sein Ding macht.
Na, man steht auf, legt sein Handtuch über die Liege und richtig, geht dann zum Frühstück.
Exakt, so würde ich das absolut
holt sich ihr Bild
jedem empfehlen.
Die Deutschen im Ausland ist auch nochmal so ein Thema.
Das stimmt.
Ja. Dann ging es für dich in einer weiteren spannenden Station darum, Leute willkommen zu heißen,
ja,
die in unserer Region hier in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht schon mal Urlaub gemacht hatten.
Ja.
Und jetzt zum Arbeiten gekommen waren. Also du hast das Welcome Center hier in Rostock geleitet. Vielleicht genau, kannst du uns mal die Idee von so einem Welcome Center vorstellen.
Ja, und was ja, dein Job sehr war. Gerne. Also genau da kommt eigentlich wieder Tourismus, Willkommenskultur, Wirtschaft und so zusammen. Das ist eigentlich mein Haupt Antrieb, Wirtschaft und Menschliches zu verbinden. Und beim Welcome Center, die Welcome Center gibt es in MV mehrere. MV, nicht jedes Bundesland, nicht jede Region leistet sich ein Welcome Center. Die Welcome Center sind dafür da, Menschen, die hierher ziehen wollen, ein bisschen zu begleiten, ein bisschen an die Hand zu nehmen, den roten Teppich auszurollen, Willkommenskultur wirklich zu leben und sie kostenlos zu beraten bei allen Fragen. Wann kriege ich einen Termin im Bürgeramt? Wie schnell muss ich mich eigentlich ummelden? Wie finde ich überhaupt eine Wohnung? Ganz heißes Thema hier in Rostock schon seit Jahren. Und
wo sind die Wartelisten?
Genau, wo sind die Wartelisten? Wie komme ich da am besten drauf und so weiter? Sind tatsächlich Themen. Und die Welcome Center sind dafür da, einerseits die Wirtschaft zu beraten zum Thema Fachkräftemangel, der immer massiver wird, ihnen Tipps zu geben und andererseits dann die Zuziehenden zu beraten. Und da kann ich auch allen nur, die vorhaben, hier in diese wunderschöne Region zu ziehen, empfehlen oder nach MV mal nach den Welcome Centern zu googeln.
Aber hatte das mit Urlaub dann nicht direkt zu tun, ne?
Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ganz lustig. Welcome Center, manche Welcome Center sind touristische Anlaufstätten. In Deutschland sind die meisten Welcome Center ist kein geschützter Begriff. Es sind dafür da, Menschen aus der ganzen Welt wirklich zu beraten, zum Herziehen. Hintergrund ist auch da der Fach- und Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Regionen wollen es möglichst leicht den Menschen machen. Und gerade die Welcome Center
ist schon eine schöne Idee, ja.
Total, sind doppelt aufgestellt für internationale Menschen, aber auch aus Deutschland Menschen, für die, die hier schon Urlaub gemacht haben. Das war tatsächlich unsere Hauptmarketingaktion immer im Sommer. So nach dem Motto, hey, bleib doch hier. Und du kannst hier auch leben, weil das viele gar nicht im Kopf hatten. Und dann aber auch internationale oder auch welche, die hier schon mal lebten.
Ja, und das sage ich ja auch immer wieder, Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Flächenland, in dem man natürlich schön Urlaub machen kann, sowohl an den Küsten als auch im Binnenland, an der Mecklenburgischen Seenplatte zum Beispiel. Es gibt auch noch viele andere schöne Ecken. Aber man kann hier eben auch mittlerweile ganz gut arbeiten, gerade wenn man sich vielleicht auch so seine eigene Arbeitswelt aufbaut. Also wir haben ja auch viele interessante Coworking Spaces in Gutshäusern und in Schlössern.
Absolut.
Und in Cafés und ein Coworking Festival. Und da kommen wir jetzt gerade nochmal zu diesem Workation-Thema. Ein Living Space haben wir ja in Lietzow,
nicht zu vergessen.
Die Gründungswerft, also mit denen hattest du dich dann ja auch vernetzt in deiner Zeit als Welcome Center Leiter, ne?
Genau, und gerade Gründungswerft ist halt was, wo man sieht, was MV für ein Potenzial hat. Also Gründungswerft sind ja für junge Gründerinnen und Gründer, die in Berlin oder Hamburg gehen die so ein bisschen unter. Und hier in MV wird sich noch richtig um die gekümmert. Und was wir hier auch vom Digitales MV oder so für kostenlose Angebote haben, ist sensationell. Und ich selber habe mich über AIDA, ich war erst so ein bisschen zwiegespalten, als AIDA sagte, so, du musst jetzt zu so einem Seminar nach Rostock kommen. Und ich so aus Hamburg, Rostock, wo war das nochmal? Und war so ein bisschen zwiegespalten, hierher zu kommen, hab mich dann aber...
Und du warst immer von Hamburg losgefahren, wenn du auf der AIDA warst?
Unterschiedlich. Ich habe tatsächlich das, bevor ich auf AIDA arbeitete, musste ich hierher kommen für eine Ausbildung und dann auch für das sogenannte Basic Safety. Das müssen alle...
Man muss nochmal dazu sagen, wir haben das Headquarter von AIDA ist hier in Rostock.
Richtig, genau. Und man muss dann eine Basic Safety Ausrüstung machen, hier zum Beispiel im Fischereihafen, könnte man auch in Hamburg machen, habe ich dann hier gemacht, wo man lernt, Leute aus dem Wasser zu fischen, wo man lernt, was man bei Massenpaniken an Bord macht und so. Das wird alles immer sehr ernst genommen. Das war mein erster Kontakt mit dem Warnow-Wasser hier. Zum Beispiel da im Basic Safety Training. Und als ich hier ankam, muss ich zugeben, der erste Eindruck war nicht so gut. Es war nachts, ich kam vom Hauptbahnhof von hinten ans Penta-Hotel dran. Mhm. Und das ist eher so der, ich sag mal, Backstage von Rostock, wenn man da von hinten rankommt. Am nächsten Morgen kam ich raus, sah diese wunderschönen Häuser.
Der Uniplatz.
Der Uniplatz und der Spielmannsoper saß da. Den kannte ich natürlich damals noch nicht und spielte da Seemannslieder. Und ich wurde ein bisschen emotional, weil es war ja mein erster Tag auf dem Weg, ein Seemann zu werden. Und diese wunderschönen Häuser da, und das hatte schon so seine Magie. Damals habe ich aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, hier mal zu leben. Das habe ich erst, als ich immer mal wieder mit dem Kreuzfahrtschiff hier reinkam, vielleicht mal ein paar Stunden nach Warnemünde raus konnte. Und da habe ich damals gesagt, so, wenn ich alt bin, ziehe ich hier hin. Und jetzt bin ich hier.
Ja, wie hast du dann dein Business aufgebaut? Das gehört jetzt ja auch noch zu der Geschichte. Wie hast du nach deiner Welcome Center Zeit dich aufgestellt?
Ja, also das Witzige ist, eigentlich bin ich das schon seit fast 30 Jahren, weil ich bei den Jugendreisen habe ich dann Trainings gemacht, Seminare gemacht, die Leute ausgebildet. Das heißt, da war der Tourismustrainer schon ganz nah. Da ahnte ich nur noch nicht, dass das mal der Hauptteil wird. Aber schon im Studium hatte mir mal eine Professorin gesagt, du, soziale Arbeit ist nichts für dich, du musst in die Wirtschaft. Das habe ich also sehr abwertend befunden. Und jetzt ist halt mein USP genau die Mischung eigentlich aus beidem. Und mein Business war immer mal, also ich war immer nebenbei freiberuflich schon Trainer, Berater, Vorträge und so weiter. Und während AIDA war dann ganz klar immer, ich hab mich nie fest anstellen lassen bei AIDA. Das hätte man machen können, aber ich war halt noch selbstständig an Land. Und habe Corona dann genutzt. Da hatte ich dann keinen Job mehr auf dem Kreuzfahrtschiff. Niemand hatte was, hatte das. Das war natürlich eine krasse Zeit für alle, aber auch für die Kreuzfahrtschiffe, wo man sich nie vorstellen konnte, dass die mal ohne Gäste irgendwo rumfahren. Und dann habe ich die Chance genutzt, erstens eine Change Management Consultant Ausbildung zusätzlich zu machen zu meinen Trainerausbildung und einem Business Coach Ausbildung. Weil ich gedacht habe, Change wird jetzt alles sein. Ja, inzwischen würde man es vielleicht Transformation nennen, aber es ist alles. Und dann habe ich hier, wollte ich meine Selbstständigkeit weitermachen. Und ich hatte 5 größere Aufträge für meine Zeit an Land, die dann nach und nach storniert wurden. Schlechte Idee, als Tourismusberater während Corona irgendwie Geld verdienen zu wollen. Und dann, wie es der Zufall so will, eine Freundin, die hier in der Nähe wohnte, schickte mir eine Anzeige und meinte, hier, da steht dein Name drauf, Welcome Center Leiter. Und das habe ich dann gemacht. Das habe ich 3,5 Jahre gemacht. Das war auch eine schöne Zeit. Ist aber allerdings auch eine echte Herausforderung gewesen, weil das Welcome Center ganz verschiedene Stakeholder hat. Also Stadt, Landkreis und verschiedensten Unternehmen und so. Und mich hat ehrlich gesagt auch der Tourismus nie ganz losgelassen. Für mich war es super, in verschiedenste Branchen reinzugucken. Also OSPA zum Beispiel, hier Ostsee-Sparkasse, ist einer der Förderer vom Welcome Center, Liebherr und so weiter, war super interessant. Aber danach habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt komplett in die Selbstständigkeit und möchte meinen USP, der Mischung aus Tourismus, Psychologie, ganzheitlicher Sichtweise und trotzdem pragmatisch umgesetzt, möchte ich jetzt in ein Produkt formen. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, meine alten Auftraggeber, die eher in NRW, Hamburg, Berlin saßen, dann wieder aufzuwärmen, was nicht so einfach ist. Aber mein Herz hat gesagt, guck doch mal nach MV. Und dann habe ich erstmal versucht, hier mehr Fuß zu fassen. Und das bedeutete auch erstmal monatelang erstmal den Tourismus in MV zu verstehen, Gespräche zu führen, die Prägung der Region zu verstehen. Und dann war irgendwann der erste Auftrag, eine Keynote für den vom Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte und von Digitales MV da. Und ich war wahnsinnig glücklich darüber, da dann mehr reinzukommen. Und jetzt ist mein Schwerpunkt, mein lokaler Fokus ist tatsächlich MV. Ich arbeite immer noch weltweit, also auch gerade jetzt wieder in Zentralamerika und so weiter. Aber das ist der Fokus.
Und du bist auch noch Content Creator.
Da lacht er.
Ja, also man kann dir folgen und vielleicht tut ihr das ja auch schon, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok.
Ja.
Und auch nicht unerfolgreich.
Naja. Also das ist so ein ist interessant, dass ich lachen muss, ne? Also ich finde das Wort Content Creator schon viel besser als Influencer, aber tatsächlich ist das eigentlich so ein kleines Nebenprodukt.
Aber das ist ja mein Thema, ne? Wer seine Story nicht erzählt, der findet halt nicht statt, ne?
Ja, aber dann mache ich eigentlich einen großen Fehler, weil ich arbeite ja für Hotels, Tourismusverbände und so weiter, also nur für das Business im Tourismus. Mhm. Auf Social Media richte ich mich aber an die Urlaubenden, also an die Gäste quasi. Das heißt gar nicht an meine Zielgruppe. Dafür kostet es halt auch nichts. Aber tatsächlich ist mein Gedanke so ein bisschen gewesen, aus der Tourismusbranche, aus der Freizeitbranche zu erzählen, um den Gästen auch ein bisschen verständlicher zu machen, warum ist das Hotel manchmal ausgebucht oder wie kann ich eigentlich das beste Hotelzimmer bekommen oder sowas. So ein paar Insider-Tipps quasi.
Übrigens, wenn es ausgebucht ist, gibt's doch trotzdem immer noch ein, zwei, oder?
Tatsächlich nicht immer. Es gibt auch Überbuchungen, weil Hotels müssen immer gucken, dass sie einen wahrscheinlichen Grad an 100% Ausbuchung.
Das hatten wir mal, ne? Wir kamen ja mal vor ein paar Jahren in Mallorca an mit den Kindern und da hieß es, wir haben leider kein Zimmer mehr, wir sind überbucht und da habe ich gesagt, ja sorry, wir haben hier alles vorliegen, tut uns leid.
Ja.
Da habe ich nicht verstanden.
Genau, also das ist zum Glück nicht mehr so häufig, aber das ist tatsächlich noch so, weil es gibt immer so ein paar sogenannte No-Shows und das Hotel würde dann halt gar nichts verdienen, kann seine Zimmer nicht auslasten und deswegen ist es bei manchen Hotels, nicht bei allen, so, dass ohne bösen Willen tatsächlich immer so ein paar Zimmer mehr, als es eigentlich gibt. Allerdings gibt es auch Hotels, das kommt dann auch ein bisschen auf die Sternekategorie an, die für ihre Stammkunden auch immer mein Zimmer bereithalten, damit die auch noch kurzfristig kommen kann. Also auch da ist wieder Tourismus ist so divers.
Und das erzählst du also schon auch mit Leidenschaft und man kann dir dann folgen, wo du unterwegs bist, also auf allen möglichen Kontinenten und ja sehr gerne auch in Freizeitparks.
Ja,
darüber müssen
wir
auch nochmal reden.
Das stimmt. Oh, wenn du mir schon die Werbeplattform hier anbietest für meine nicht monetarisierten Kanäle, dann müssen wir auch sagen, wie die heißt.
Ja, bitte.
Weißt du, wie es heißt? Weißt du, wie mein
Tele-Urlaubscoach.
Ja, sehr gut. Genau, Urlaubscoach, was ursprünglich auch mit dem Augenzwinkern gedacht war, denn ich möchte niemanden coachen für Urlaub, aber vielleicht tue ich das indirekt doch. Aber ich habe gedacht, es gibt so viele Erfolgscoaches und Arbeitscoaches und es gibt keinen einzigen Urlaubscoach, also muss es den auch geben. Genau. Also wenn man Urlaubscoach googelt oder in irgendeine Plattform eingibt, dann findet man das da. Ja, mit viel Freude. Ich mache es halt immer so, wie ich gerade Lust habe und manchmal auch, wenn ich mich aufrege, dass zum Beispiel Urlauber einfach einheimische filmen.
Manchmal entdeckst du auch, dass heimlich Schiffe gebaut werden, wie in Wismar.
Oh ja, das war ein Thema.
Das war so ein virales Ding.
Das war ein virales Video, genau. Disney baut heimlich ihr größtes Schiff in Wismar. Das wussten tatsächlich viele zu dem Fall nicht. Und das war auch was, wo ich sehr aufpassen musste, weil ich über zwei verschiedene Auftraggeber von anderen Jobs, ich hatte nichts direkt mit dem Schiff zu tun, mehr Infos hatte, als ich sagen durfte. Und deswegen habe ich nur die allgemein sichtbaren Infos gesagt, dass die da jetzt bauen und so weiter und was sie da machen. Aber genau, das war wann das war. Aber ja, das macht Spaß.
Und genau, und dann sieht man so ein bisschen auch, wo du überall rumspringst und du verwertest natürlich diese Geschichten auch im Laufe des Jahres dann noch. Ist ja klar, du hast dann viel aufgenommen. Und ein Thema, das du dann immer wieder zeigst, sind ja auch diese Freizeitparks, ne?
Ja.
Hier war ja der Robert Dahl auch kürzlich zum zweiten Mal zu Gast. Da warst du ja auch dabei bei der Podcast-Aufnahme. Und da hattet ihr euch ja auch nochmal kurz unterhalten. Also wir haben hier aus Rostock-Röbershagen kommend ja auch die Karls-Erlebnisdörfer und waren also insofern hier im Podcast schon mal so ein bisschen in dem Thema. Aber du bist da jetzt ziemlich tief drin, ne? Du hast eigentlich fast alle schon gesehen, weltweit, oder? Kann man schon so sagen.
Nicht alle, aber alle Bekannten, alle Großen, so die
wie viele gibt's da?
Na, man misst immer so an einer Top 10, Top 50, wenn man ein bisschen weiter geht. Die habe ich alle gesehen. Also zum Beispiel alle Disney-Themenparks weltweit. Es gibt 12 Disney-Parks weltweit, wissen auch viele Menschen nicht. Und da war ich halt auch in denen in Hongkong, Shanghai und ähnliches. Da habe ich mich dann auch mit Robert Dahl schön drüber ausgetauscht.
Ja, der guckt sich das ja auch gerne an.
Ja, ich finde es total faszinierend, dass aus Rostock tatsächlich inzwischen was geboren wurde, was weltweit in der Freizeitparkbranche, also vom Business her, ist er weltweit gefragt als Speaker, als Anlaufperson, was mit einem Erdbeerhof begann.
Ja, bis nach Kalifornien. Ja. Aber was reizt dich daran? Also ist es einfach die kindliche Neugier? Ist es beobachtest du die Leute dort, wie die darauf reagieren, wie das Erlebnis dann am Ende sich gestaltet? Was reizt dich, wenn du da in so einen neuen Freizeitpark kommst? Du fährst ja bis nach Asien und gibst ja auch viel Geld dafür aus. Also dir ist das ja sehr wichtig.
Ja, na gut, teilweise sind das dann auch Einladungen oder halt, dass ich vor Ort irgendwie mich austausche oder mit einem Parkbetreiber werde ich auch ab November ein sehr viel größeres Projekt im Ausland haben. Das kann ich noch nicht sagen. Sieht man dann aber auf meinen Kanälen. das wird richtig spannend, auch ein Themenparkbetreiber. Und es ist auf verschiedenen Ebenen. Erstens, mich fasziniert, wie Kunstwelten den Menschen emotional und auf einer Metaebene sich wohlfühlen lassen können. Für mich sind Themenparks die Perfektion von dem sogenannten dritten Ort. Genau das, was ich eben sagte, VUCA-Welt und so weiter. Da kann man in Themenparks entfliehen. Da kann man in andere Welten eintauchen. Das ist vor allen Dingen von den Parkbetreibern aus, sie sehen es total als Safe Space. Das ist total spannend, wenn man wirklich jetzt mal...
Hier ist die Welt noch in Ordnung.
Genau, hier ist die Welt in Ordnung. Also zum Beispiel Disney guckt, dass da keine Tageszeitungen rumliegen, ne? Dass nicht irgendwo die Tagesschau im Hintergrund läuft oder andere News. Und die schauen auch zum Beispiel, dass ihre Sicherheitsleute, es gibt ein paar Sicherheitsleute...
Dass da keine Präsidenten zu hören sind.
Wie meinst du das jetzt? dass die Sicherheitsleute, da sind so ein paar, die sind ganz nett angezogen im Kostüm. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Die tauchen aber erst in dem Fall auf, wo es wirklich ernst ist. Aber
wahrscheinlich sind da so Mickey-Mäuse oder andere Figuren und da sind dann so...
Nein. Die Mickey-Mäuse sind streng ausgebildet. Also
in Assessment-Centern.
so ähnlich. Die haben wirklich mehrwöchige Ausbildung, was du als Mickey-Maus in Disneyland machen darfst. Also es gibt ganz bestimmte Bewegungen, ganz bestimmte Formen, wie du dich ausdrücken darfst, ganz bestimmte Regeln, wie du Leute umarmst.
Der Mickey-Kodex.
So. Einen absoluten Mickey-Kodex.
Aber okay, das ist die erste. Das finde ich auch interessant. Also wie baut man künstlich eine Welt, die Menschen dazu bringt, sich zu belustigen, zu amüsieren? Und das ist das eine. Welche zwei Ebenen gibt's noch?
Ja, die andere Ebene ist, dass es mich halt beruflich einfach interessiert. Wie schaffen Sie das? Diese immersiv ist
operativ so.
Immersiv ist so das Stichwort, dass die Menschen wirklich in andere Welten eintauchen. Und immersiv heißt dann zum Beispiel, dass du außenrum auch nicht mehr siehst, dass dahin die Autobahn lang geht, sondern du siehst ein Gebirge von der Westernstadt zum Beispiel. Und dieses Immersive wird immer spezieller, gerade bei Disney Universal Studios, das sind dann die richtigen Gerüche, das sind die richtigen Sounds, das sind Vogelstimmen im Hintergrund und so weiter, Lichtverhältnisse,
alles wackelt, ja.
Alles, genau. Und dieses, du hast eben operativ gesagt, hinter dem Immersiven muss natürlich ein Operatives stehen. Dieses Operative ist aber einerseits auf der technischen Ebene, dann auf der menschlichen Ebene. Und das ist das, was zum Beispiel die Parks von Disney, besonders in Amerika, weniger dann in Europa, aber in Asien auch ganz toll machen, dass sie eine Willkommenskultur auch da ausstrahlen, dass sie jedem ins Gesicht strahlen und sagen, hey, du bist genau richtig hier und hier ist alles gut, wir sind für dich da und hey, die Avengers, die bräuchten mal kurz deine Hilfe, die Welt zu retten. Und schon bist du in einer Geschichte drin. Storytelling. Themenparks, gute Themenparks sind einfach voll von Storytelling. Und das ist die Ebene, die mich total fasziniert. Wie kannst du mit rauer Technik Menschen glücklich machen? Und genau das ist das, warum ich so gerne im Tourismus arbeite. Der Tourismus hat eine unheimliche Macht. Der kann Menschen glücklich machen. Der kann Menschen regenerieren.
Also geht's darum für dich am Ende des Tages?
Ich glaube, da steckt noch der kleine Sozialpädagoge in mir drin, der Menschen glücklich machen will. Der will, dass sich Menschen wohlfühlen. Und ich sehe gerade in meiner Arbeit ganz oft, die Hotels, die Reiseveranstalter, die Tourismusverbände, die wollen das Beste für den Gast. Der Gast sieht das aber manchmal so nicht. Und deswegen diese Verbindung aus glücklich machen. Und auf meiner Website steht zum Beispiel für Gästezufriedenheit und Teamzufriedenheit. Das bedingt sich halt total. Und das ist meine Faszination. Wie kann Wirtschaft und Menschliches, wie kann das zusammenarbeiten?
Ich kenne auch Leute, die machen gar keinen Urlaub.
Ja.
Die sind mir immer suspekt. Ich habe es immer versucht zu verstehen.
Ja.
Aber ich akzeptiere es natürlich. Aber die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich,
ja? Also, wir haben aktuell ein paar neue Trendstudien so. Und der Trend geht zu ganz klaren Bedürfnissen, da sind wir wieder bei der VUCA-Welt, nämlich zu der unsicheren VUCA-Welt Sicherheit. Auch immer mehr ganz praktisch, dass man nicht in politisch unsichere Gebiete fährt zum Beispiel. Dann Vieldeutigkeit in der VUCA-Welt, Ambiguität, da suchen sie einfache Orte. Deswegen gewinnen zum Beispiel Orte auf dem Land, die relativ reizarm sind. Und ich berate ja zum Beispiel gerade Bad Sülze, ein ganz wunderbarer Ort, nur ganz wenig Menschen, relativ einfach reizarm. Und genau da können die Menschen runterkommen. Das ist
eine Kleinstadt hier in der Nähe eigentlich.
In der Vogelparkregion Recknitztal. Sehr empfehlenswert, da mal genauer hinzuschauen. Ja, absolut. Und da suchen die Leute genau das, was sie im Alltag nicht haben, nämlich Ruhe, Einfachheit.
Tapetenwechsel. Und,
ja, den Tapetenwechsel, aber dann ist es gar nicht wichtig, dass die Tapete total bunt ist oder schimmert, sondern es ist nur wichtig, dass die Tapete Ruhe gibt und dass die Ruhe ausstrahlt, dass die Tapete einen sich wohlfühlen lässt.
Und eine gewisse Sicherheit hat, ja, weshalb ja auch, glaube ich, erkennen zu können, immer mehr Leute in Deutschland Urlaub machen, weil es hier gefühlt sicher ist und du im Ausland nie so genau weißt. Also selbst in Dubai haben wir vor kurzem gesehen, sind die Ausläufer des Irankrieges zu spüren gewesen. Oder in Nordafrika ja ohnehin. Also so nach dem Motto, wo kann man noch hin? Und dann bleiben wir doch irgendwie im schönen Deutschland.
Absolut. Und das ist ja verständlich. Aber der Trend geht da zum Beispiel ganz klar in den letzten Jahren, dass nicht die großen bekannten Destinationen Paris, Rom, London Zuwachs gewinnen, sondern die kleineren Unbekannten und vor allen Dingen der ländliche Raum. Da sind wir wieder bei Bad Sülze. Weil die Menschen wollen tatsächlich mehr zur Ruhe kommen. Alle Trends, also ich habe mir mal alle aktuellen Studien anguckt, alle gehen in die Richtung Abstand vom Alltag, mehr Ruhe, Erholung, mehr Natur, mehr Begegnung, echte Begegnung, ganz großes Stichwort, sei es mit der Familie mal zur Ruhe kommen und was sich wirklich mal haben quasi, sei es mit Paaren oder sei es auch alleine, das ist auch ein Trend, der immer mehr steigt, solo auf Achse zu gehen und damit alles vielleicht noch ein bisschen intensiver zu erleben und dieses echte Begegnung, die kriegst du teilweise in großen, tourismusgeprägten Städten nur noch schwer, in globalen Städten, aber in Bad Sülze, da ist es möglich. Da sind nette Menschen. Wenn du da ins Café gehst oder sowas, dann erlebst du echte, authentische Menschen, echte, authentische Begegnungen. Und dahin geht der ganze Trend, wird inzwischen regenerativer Tourismus auch genannt. Also nicht mehr nachhaltiger nur, dass du nichts kaputt machst quasi, sondern regenerativer Tourismus ist dann schon, dass du den Ort fast besser hinterlässt, als du da warst. Und dann sind dann auch Trends, dass zum Beispiel die Urlauber am Mooraufbau oder ähnliches beteiligt werden. Und das lieben die Menschen inzwischen auch. Aber,
ja.
Sorry, ich muss ein Aber sagen, diese ganzen Trends, die ich jetzt berichtet habe, es gibt noch einen Haupttrend und der macht alle anderen Trends eigentlich wieder kaputt oder führt sie ad absurdum. Denn der Haupttrend ist individuell. Die Menschen verreisen viel, viel individueller. Und für manche ist genau das, was du sagst, der Urlaub zu Hause ist das Allerschönste, was sie sich vorstellen können, weil sie da Sicherheit haben.
Und da kommt ja eigentlich ein KI-Agent sehr schön ins Spiel, der mir helfen kann, genau meinen Urlaub zu finden, ja. Der mich abfragt und mir bestenfalls ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis noch kredenzt, wann auch immer, wo auch immer ich hin will.
Ja.
Das macht ja keinen Spaß, diese Recherche. Also, ne, da ist noch was günstiger, da ist der Flug blöd und dieses aufreibende Vorbereiten. Also es macht am Anfang ein bisschen Spaß, wenn alles möglich scheint und dann am Ende ist es irgendwo immer cooler und also vielleicht ist das auch so ein Anwendungsfall für KI, damit hast du dich auch schon beschäftigt, ne?
Das habe ich, aber vorher muss ich noch kurz einhaken, denn genau dieses Planung, dieser Planungsstress, das ist für die meisten auch ganz schlimm. Ich plane zum Beispiel total gerne, mache mir aber trotzdem großen Stress, weil ich es natürlich dann auf beruflicher, privater Ebene und so weiter sehe. Aber was viele Menschen halt falsch machen, ist das Ziel vor das Ziel setzen, sage ich immer, also das Wo vor das Warum setzen. Und dass sie planen in eine Richtung, dass sie sagen, ich wollte schon immer auf die Malediven, ist eigentlich das beste Beispiel, weil sie sofort Malediven, hat jeder sofort Bilder im Kopf.
Ja, Fototapete.
Aber wenn wir vor Ort sind, sehen wir, oh, da gibt's eine Müllinsel, oh, die Hauptinsel ist sehr unsicher und hat keine Strände, oh, ich bin nur auf einer kleinen, 2 Quadratmeter großen Insel mit einem Luxusresort, aber der Abendspaziergang ist nach 15 Minuten auch beendet. Es geht mir zwar super gut da, aber ich habe weder lokale Kultur noch Restaurants zum Ausgehen und ich musste vor allen Dingen entweder eine Stunde mit dem Wasserflugzeug oder 5 Stunden mit dem Speedboat völlig überteuert hierhin. So, das ist wieder Realität und Schein. Und die Menschen machen sich oft keinen Gedanken darüber, was will ich eigentlich erreichen? Möchte ich mich eigentlich erholen oder möchte ich Kultur? Möchte ich Neues sehen oder möchte ich mit meinem Partner?
Das sollte man sich erst fragen, ne?
Genau, erst das Warum, dann das Wo. Das wäre so mein Tipp. Gilt natürlich auch nicht für alle. Und ich bin eben kein Urlaubscoach, der sagt, so, ich habe für euch die Lösung und dann werdet ihr über Nacht urlaubsglücklich oder ähnliches, sondern damit muss man sich auseinandersetzen. Aber genau das schürt halt ganz oft Enttäuschung. Und da wären wir beim KI-Agenten. Ich habe versucht, verschiedene KIs zu nutzen für Reiseplanung. Es fing damit an, dass einer mir das Martin-Rückert-Museum, kennst du das Martin-Rückert-Museum in Rostock? Nee, gibt's auch nicht. Aber Martin-Rückert hört sich für die KI so an, das könnte schon sein, dass es so ein Museum gibt, weil in ganz vielen anderen Städten gibt's ähnliche Museen, die heißen so ähnlich wie Martin-Rückert. Das ist dann für die KI die Wahrscheinlichkeit ist groß. Oder zum Beispiel, ich habe gefragt, was gibt's denn für alternative Stadtführungen in Rostock? Wurde mir empfohlen, die Rostock-Greeters und die Rostock-Stadtreisen. Das gibt's fast auf der ganzen, also Stadtreisen in fast allen großen deutschen Städten. Und Greeters.
Aber hier nicht.
Aber hier halt nicht.
Ja.
Genau. Und da habe ich gedacht, okay, wow. Und dann habe ich gesagt, okay, hör zu, ich habe vor, heute Abend nach Paris zu fahren mit dem Auto und möchte bitte, gib mir die 15 Top 10 Sehenswürdigkeiten, die möchte ich morgen machen und dann wieder zurück. Super Idee, sagt die KI, hier sind die Top 15. Und denk aber dran, dass du Pause machst beim Autofahren. Und dann habe ich begonnen, mit der KI zu streiten und habe versucht, selber eine KI zu entwickeln. Da bin ich jetzt ein Jahr dran. Das war eine echte Herausforderung, diese Halluzinationen, von denen ich eben berichtet habe, erstmal rauszunehmen. Denn desto konkreter so du wirst, desto mehr fühlt sich die KI in die Ecke gedrängt quasi. Und ich habe jetzt versucht, einen ganzheitlichen, ich habe es auch Urlaubscoach genannt, also findet man unter Urlaubscoach KI, basiert im Moment zumindest noch auf GPT, auf ChatGPT und kostet auch nichts und so. Das habe ich jetzt einfach online gestellt und der kuratiert jetzt, der sortet, der ordnet ein. Das heißt, wenn du ihn nach den Top 10 fragst, sagt er, ja, hier sind die Top 10, aber wie wär's denn, dass du nur ein Viertel davon machst zum Beispiel oder hier Nachhaltigkeitstipp, das noch, Geheimtipp und vor allem Realitätscheck. Er hat immer Realitätscheck und da sagt er dann zum Beispiel, auf den Insta-Fotos sieht das ganz wunderbar und leer aus, aber, und das habe ich bei den bisherigen Reise-KIs, die ich so hatte, hat mir gefehlt.
Wenn jetzt hier Leute zuhören, die
das hoffe ich,
in Unternehmen Entscheidungen treffen und sich vielleicht auch fragen, naja, wie gestalten wir das Thema Urlaub eigentlich für unsere Leute, damit die ihre Akkus aufladen und dann auch happy wieder zurückkommen und natürlich auch performen können. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Arbeit dann. Was erlebst du da so für Experimente? Workation ist schon gefallen. Das heißt, wir sehen auch das Unternehmen schauen, wo es Spaces gibt, wo es Hotels gibt, wo man in Kooperation tritt und die Mitarbeitenden können dann da irgendwie ein paar Tage im Jahr hin, können da arbeiten, können da aber auch ein bisschen Urlaub machen. Also was gibt es so für Dinge, die du siehst, die interessant sind?
Also das, was du sagst, ist ja schon mal für die meisten Menschen super. Und da sind wir ein bisschen bei deiner Ausgangsfrage. Am Anfang, brauchen wir jetzt Urlaub überhaupt noch, wenn die Arbeitswelt so toll wird? Und mein Gedanke ist, die Arbeitswelt wird weiterentwickelt. New Work tut sehr viel Positives. Die Arbeitswelt wirkt flexibler, aber auch grenzenloser. Und als ich vorhin zum Beispiel sagte, die Menschen früher haben halt wegen körperlicher starker Arbeit haben sie sich erholen müssen. Heute ist es halt dieses mentale immer Dasein, oft stetige Erreichbarkeit.
Ja.
Und genau das ist es ja bei Workation. Und genau das ist es, wenn dein Arbeitgeber sagt, du darfst gerne nach Mallorca, aber halt da arbeiten. Und die Grenzen verschwimmen immer mehr. Ich glaube, für manche Leute ist das überhaupt kein Problem. Das muss jeder auch für sich, ich glaube, das muss man einfach testen. Aber ich sehe einen ganz anderen Punkt, nämlich schon viel, viel früher immer wieder. Also das Unternehmen, die auch in New Work schon sehr, sehr weit sind, vergessen, dass der Urlaub dann beginnt, wenn ich ihn beantragen muss. Und ich habe zum Beispiel ein Unternehmen erlebt, was wirklich toll ist, was nicht nur Obst und Kickertisch hat, sondern was so viel für die Leute tut. Aber du musst deinen Urlaub ein Jahr vor auf einer Excel-Liste eintragen oder in ein System. Ja. Und musst da dann schon ganz fest wissen, wann du wo weg bist. Also wann du den Urlaub auch dringend brauchst, musst du schon ein Jahr vor wissen, musst das entsprechend mit deiner Familie oder Ähnlichem abklären. Und dann gibt es ein nicht transparentes System im Hintergrund, was diesen Urlaub dann zuteilt. Und genau das ist dann natürlich mental unheimlich anstrengend, wenn man plötzlich zu einem Zeitpunkt Urlaub nehmen muss oder nicht Urlaub nehmen darf, wenn man eigentlich weg will. Und damit fängt es für mich an, ein transparentes System zu machen und ein einfaches System, Urlaub zu nehmen und flexibler zu machen. Und ich habe das Gefühl, die Arbeitswelt wird immer flexibler, aber der Urlaub nicht.
Gibt es ein Land, in dem die Leute mehr Urlaub haben als bei uns?
Nicht unbedingt. Also wir stehen schon sehr oben.
Wir sind ja bei 31 Tage oft.
Genau, ich glaube, wir sind auf Platz 3 in der Dauer des Urlaubes. Also wenn man das zum Beispiel mit China und USA vergleicht, da ist es eher andersrum. Mhm. Und da hat der Urlaub auch nochmal eine andere Funktion. Also gerade bei den Amerikanern, ich bringe ja hier öfter mal als Tourguide bei den amerikanischen Kreuzfahrtgästen ein, die machen eine Kreuzfahrt, wollen dann aber auch die ganze Welt sehen und gleichzeitig gut unterhalten sein und haben einen unheimlichen Druck, das in kürzester Zeit zu machen. Da haben wir es schon gut in Deutschland. Wir hätten es aber noch besser, wenn wir das noch flexibler machen könnten. Also wenn wir noch mehr sagen würden, du Chef, ehrlich, ich laufe gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch, könnte ich nicht nächste Woche mal.
Wo möchtest du gern nochmal Urlaub machen, ohne Arbeit? Gibt's noch so eine Destination auf deiner Liste?
Ohne Arbeit? Kann ich mir gar nicht. Ich kann
also stell dir vor, du würdest die digitalen Geräte alle hier lassen, bräuchtest sie dann auch wirklich nicht und würdest dann irgendeinen Ort reisen für deinen Urlaub.
Ja, das ist auf jeden Fall Natur. Das ist vielleicht Kanada, das ist vielleicht Neuseeland. In beiden war ich noch nicht so viel. Neuseeland gar nicht, Kanada nur mit dem Kreuzfahrtschiff. Das kann man, finde ich, nie zählen lassen. Und das war irgendwo in Natur. Und ich finde den Gedanken total reizvoll. Habe es bisher aber noch nicht länger als 2 Tage geschafft, die Geräte mal liegen zu lassen. Das wird aber auch eine Zukunft des Tourismus sein. Also schon vor 2 Jahrzehnten hat die Schweiz, also hatte das Problem, sie haben einige Hütten, kein Internetempfang in den Bergen. Sie haben sich an eine sehr gute Tourismusberatung gewandt, die ihnen damals genau das erklärt hat, was ich hier vielen kleinen Orten auf dem ländlichen Raum auch erkläre. Was ihr als Nachteil seht, es ist nichts los, es ist kein Internetempfang, wird in Zukunft der wahre Luxus des Tourismus, nämlich Ruhe und Unerreichbarkeit.
Ja.
Und diese Hütten, die haben dann eine, beziehungsweise die Agentur hat eine Marketingkampagne drauf gemacht, holidayswithoutinternet.com, Ferien ohne Internet, und haben damit diese Hütten ausgebucht. Und das hat funktioniert. Und sie haben eine Online-Kampagne gemacht, da konnte man seinen Facebook-Account eingeben und zwei Almöhs, sympathische Opas, sagen auch, guck mal, der Dilo, der hat ja da so und so viele Follower auf Facebook, postet jeden Tag, der bräuchte mal eine Auszeit, ne? Haben das dann interaktiv gemacht, genial. Und das wird es jetzt immer mehr geben. Also der ländliche Raum gewinnt.
Was glaubst du, was wird sich in weiterer Zukunft verändern durch Technologie, durch KI? Wir wissen natürlich auch noch nicht, wie sich die Arbeitswelt verändert. Wir wissen auf jeden Fall, dass viele Jobs wegfallen. Es entstehen auch neue Jobs. Es hat dann auch wiederum mit anderen Urlaubsbedürfnissen vielleicht zu tun. Was glaubst du, wird sich ändern, wenn du an Arbeit und Tourismus und Urlaub denkst?
Ja. Der gesamte Tourismus wird sich digitalisieren, beziehungsweise tut es schon. Und natürlich auch sehr viel mehr KI. Und zwar nicht nur, also ein Chatbot hat jetzt fast jedes touristische Unternehmen. Aber es wird meiner Meinung nach auch wieder menschlicher werden und mehr Richtung diesem regenerativen Tourismus, Richtung echten Begegnungen gehen müssen. Das sehen nicht alle Tourismusbetriebe so. Viele sind jetzt erstmal auf der Digitalisierung, was auch total gut ist. Aber ich glaube, desto mehr Digitalisierung, desto mehr Menschlichkeit muss auch sein. Und ich habe auf meiner China-Reise, da hatten wir uns mal drüber unterhalten, habe ich bewusst Hotels mir angeguckt, die teilweise keinen einzigen Bediensteten mehr haben, sondern nur noch Roboter.
Ja, erzähl nochmal.
Ganz spannend, habe ich auch gepostet damals. Die meisten Roboter haben ein nettes Gesicht und eine nette, süße Piepsestimme. Also sie simulieren quasi eine Begegnung. Fand ich sehr spannend. In einem anderen Hotel in Macau, das war nicht ganz ohne Mitarbeiter, aber da war schon vorher ganz klar, kriegte man auch gesagt, Check-in und das gesamte Prozedere läuft alles komplett digital. Ich bin also rein da in diesen Vorraum in einem sehr, sehr großen Hotel. Da standen dann diese Terminals und als ich rein bin, schoss direkt ein Mitarbeiter ran. Und ich dachte, haha, ihr schafft's genauso nicht wie wir in Deutschland, dass die Leute die Terminals von alleine bedienen, sondern ihr müsst sie erklären. Falsch gedacht. Dieser Mann war nur dafür da, mich mit einem strahlenden Lächeln willkommen zu heißen, gar nicht über die Terminals zu reden, sondern mich zu fragen, was ich gerade brauche, ob ich erstmal was trinken will, ob ich mich erstmal setzen will und darauf hinzuweisen, dass es diese kleinen portugiesischen Törtchen, die es auch in Macau gibt, gerade schön warm aus der Küche drüben in dem kleinen Lobbybereich gibt. Und ich war richtig positiv irritiert. Und genau das ist für mich die Vision für die Zukunft des Tourismus, dass wir die Zeit, die wir durch KI gewinnen, wieder lernen, mehr für Menschliches zu nehmen. Und da sind viele Hotels, viele Reiseveranstalter, viele Themenparks richtig gut drin und machen sich genau darüber auch Gedanken, die richtigen Gedanken, wie ich finde. Aber ich sehe es natürlich auch aus einem psychologisch ganzheitlichen Blick, ne?
Ist übrigens auch bei Banken so, ne? Ich habe ja, das ist ja Teil meiner Geschichte, auch in der Bankenwelt gearbeitet. Und da nimmt Digitalisierung vieles ab und schafft auch wieder den Raum, damit Menschen sich begegnen können, wo dann auch Vertrauen entsteht, dass du digital nicht hinbekommst.
Ja. Und das ist halt so wichtig und das kannst du ja durch ein paar kleine Dinge machen. Wir haben es gerade hier unten in der Filiale erlebt. Du wurdest mit Handschlag begrüßt, mit Namen begrüßt, mit klarem Blickkontakt und auch mit der Frage, waren Sie schon mal hier? Wie viel möchten Sie noch sehen? Super.
Wie geht es Ihnen? Wollen Sie einen Kaffee?
Ja, und das übrigens sehr gut.
Hospitality, ne?
Ja, nicht nur Hospitality, sondern für mich ist es dann halt wirklich diese Willkommenskultur. Und Willkommenskultur heißt, dass du es nicht spielst, sondern dass du es wirklich meinst, dass du willkommen bist.
Wie a good host.
Ja, meinen Gastgebern auf AIDA habe ich in den ersten Jahren immer ein bisschen komisches Beispiel gegeben. Das war vielleicht auch nicht richtig. Aber ich habe gesagt, erinnert euch mal an eure erste Liebe, an eure Verliebtheitsphase. Ihr habt alles für die Person getan, weil ihr einfach im Kopf hattet, ich möchte, dass diese Person sich bestmöglich fühlt. Und das habe ich so ein bisschen auf den Gast übertragen. Ne? Das ist eine amerikanische Reederei, hat den intern in der Crew den Slogan Yes leads to excellence. Und die trainieren, dass wenn die Gäste irgendeine Frage haben, dass sie erstmal einfach grundsätzlich ein Yes sagen, aber auch im Kopf haben. Ich habe das als Gast da mal getestet. Ich habe komische Fragen gestellt und es war immer, oh yes, sir, I will do my very best. Und dann haben sie das aber auch getan. Sie hatten ein grundsätzliches Ja zum Gast. Das fehlt uns in Deutschland auch manchmal im Tourismus, in der Hospitality, weil wenn man da lange arbeitet, erlebt man viele, viele Gäste, die auch nicht alle nur freundlich sind und nicht alle nur offen sind und wo man vielleicht gar keine Lust mehr hat, ihnen einen schönen Urlaub zu machen. Oder sein Programm runterspult. Und auch Luxushotels ändern sich gerade sehr vom, haben Sie gut hergefunden? Kennst du das auch in Hotels, wenn ihr dann so steht?
Ich bin ja nur in Luxushotels. Ich kenne ja die normalen gar nicht. Und
kann ich dir von viel erzählen. Ich
bin da auch mal sehr drauf.
Nein, aber du hast es bestimmt oft erlebt, dass sie sagen, haben Sie gut hergefunden? Und das ist halt ein Training, das sie bekommen haben?
Ja, du merkst schon so an der Art und Weise der Leute, die dort arbeiten, wie aufmerksam sie sind, wie sie auf dich eingehen, zugehen. dich ansprechen, da ist der Unterschied oft. Das sind nicht die Möbel.
Absolut. Absolut. Und ich finde das ganz schlimm mit dem haben sie gut hergefunden. Und ich mache immer den Test, ich antworte irgendwas ganz Seltsames. Ja, ging mit dem UFO. Oder so, ja, hab einen Hubschrauber. Oder ja, mit dem Rad, wenn man mich irgendwo von ganz... Ja, und in der Hälfte aller Fälle fällt das Ding gar nicht auf, weil sie gar nicht zuhören. Und das ist jetzt kein Hotelbashing, ganz im Gegenteil. Mein Herz schlägt total gerade fürs Front Office, was die alles auszuhalten haben da, also für die Rezeption. Aber ich versuche in meinen Beratungen und Trainings dann beizubringen, dass sie eben nicht was Fertiges runterspulen, sondern dass sie versuchen sollen, wenn sie das in dem Stress, den sie da meistens haben können, den Gast einmal kurz ins Gesicht blicken und versuchen, so ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln, was braucht er eigentlich gerade? Und ihn dann entweder zu überraschen und zu sagen, oh, sie sehen müde aus, wollen sie erstmal einen Kaffee? Mega.
Overdeliver, so überraschen, das schafft ja überhaupt erst die Begeisterung. Ne?
Total.
Wenn es mehr ist als erwartet.
Und individuell, weil man dem Nächsten zum Beispiel sagt, wollen sie erstmal ein Bier? Und oder halt ganz bewusst fragen, oh, was kann ich ihnen jetzt gerade Gutes tun, anstatt so eine Standardfrage. Und das ist auch wieder Zukunft des Tourismus, ist, dass es menschlicher wird. Und das machen gerade die kleinen Hotels oft ganz, ganz toll, haben oft viel zu wenig Selbstbewusstsein, wie toll sie das machen. Da steht dann noch auf dem Frühstückstisch der handgeschriebene Name und so. Ne?
Hm. Gab es mal so ein absolutes überrascht werden, als du mal in irgendeinem Hotel warst, wo du gesagt hast, na, das ist jetzt ja wirklich kreativ oder liebevoll, das habe ich auch so noch nie erlebt.
Auf einem...
Das kostet ja nicht viel Geld, wenn du eine gute Idee hast.
Es gibt Aufmerksamkeit, ganz viele Dinge.
Ja. Ist dann extrem viel wert und ja. Vielleicht hast du irgendeine Bemerkung beim Einchecken fallen lassen und daraufhin haben sie dir irgendeinen Wunsch erfüllt oder so.
Zum Beispiel. Und das machen manche Hotels automatisch, manche mit System. Und ja, ich hatte das schon öfter. Und ja, es kostet oft gar nicht so viel. Viele Hotels haben Angst, dass wenn sie sich beraten lassen, dass sie dann unheimlich viel Zeit oder Geld investieren müssen. Und ich habe so ein Cluster vorbereitet, wo ich dann verschiedene Maßnahmen mache. Und da gibt's aber erstmal einen ganzen Bereich, der kostet nichts und kostet kaum Zeit. Und zwei Dinge, die mich sehr geprägt haben in Hotels. Einmal war es tatsächlich in Disney World in Florida, wo ich das erste Mal war. Da habe ich beim Check-in eine Frage gestellt, wo der Rezeptionist zwischen Verzweiflung und Faszination und Lachen und Weinen war, weil ich fragte eine ganz komplizierte Kombination aus kostenlosen Schiffsrouten und Monorail und so, hatte er noch nie gehört, weil ich aber da so ein Freak bin und da das Beste rausholen will, schon am ersten Tag. War er so ein bisschen, oh, Respekt und sorry.
Der Gast ist vorbereitet.
Der Gast ist vorbereitet, ich aber nicht. Das war aber wirklich eine Frage und er meinte, Respekt, Congratulations, die Frage hat noch niemand vorgestellt und entschuldigen Sie, da muss ich mal nachfragen. Also erstens super reagiert. Ja, was aber viel witziger war, am nächsten Tag hatte ich in meinem Hotelzimmer einen großen Strauß von Luftballons, gasgefüllten Luftballons, eine kleine Mickey Maus und eine kleine Urkunde. Congratulations for asking a question nobody asked before.
Das ist ja schön.
Und das ist ein System von Disney, What are you celebrating? Dass sie immer gucken, wie kann der Gast, was kann der gerade feiern? Und bei mir war es halt zum Beispiel in derselben Woche noch die 300. Achterbahn. Da habe ich dann auch so einen Button bekommen und so weiter. Und gut, jetzt kann man sagen, ja, das ist Disney. Die haben das natürlich perfektioniert und finde ich total spannend, wie die das machen. Aber in ganz kleinen Hotels oder auch in Kettenhotels hatte ich es zum Beispiel in Berlin war das. Da stand in einem wirklich großen Kettenhotel auf dem Frühstückstisch ein handgemaltes Schild, auf dem stand einfach nur, was hast du als Kind zum Frühstück geliebt? Und es hat was aktiviert natürlich. Dann denkst du drüber nach und holst dir wahrscheinlich genau das vom Buffet. Weil das Schöne am Hotel ist, Buffet ist, du hast viel Auswahl. Und damit erreichen sie was ganz Tolles. Nämlich kein anonymes Kettenkarussell, wollte ich gerade sagen. Kettenhotel mehr. Sondern sie berühren die Menschen, sie bringen da was wieder nach vorne und machen ein ganz anderes Gefühl. Und das ist großartig. Und das kostet nichts, außer mal einen Gedanken. Und jetzt habe ich gesehen, dieses Kettenhotel macht das in allen seinen Hotels. Aber es ist wirklich handgeschrieben. Das heißt, die Mitarbeiter machen das. Aber auch ein Wandel. Kettenhotels sind heute viel individueller, als sie früher waren.
Was war das beste Hotel, in dem du je warst?
Ah ja,
so die Gesamtexperience.
Also, natürlich denke ich jetzt eher so an die letzten Reisen. Und das war tatsächlich...
Ich meine, du musst ja schon... In wie vielen Hotels hast du schon übernachtet?
Hunderte. Das weiß ich nicht.
Hunderte.
wahrscheinlich sogar irgendwo an die 1000 ran.
Ja.
Dadurch, dass ich sowohl auf privaten als auch beruflichen Reisen alle zwei Nächte wechseln. Ne?
Ja.
Tatsächlich, was mir jetzt zuletzt vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, ist ein Hotel mitten im Dschungel in Guatemala, wo man ganz weit auf so Holzstegen.
Das hattest du in deiner Story irgendwie.
Genau, ne? Video. Das ist auch sehr gut angekommen. Genau, da hört man sogar noch meinen Rollkoffer oder meine Rolltasche im Hintergrund, während ich über diese Stege durch den Dschungel, Wasserbecken, ein Schild, Vorsicht, Krokodil. Da
hört man die weißen Socken in den Birkenstocks.
Die weißen Socken hatte ich zuletzt bei AIDA an Bord an, weil es Vorschrift war.
Okay.
Und das war so ein tolles Feeling, diese Dschungelgeräusche. Das war nicht besonders luxuriös. Das war jetzt auch nicht unbedingt das aller sauberste oder peakfeinste Hotel.
Immersiv.
immersiv im besten Sinne. Also authentisch immersiv, würde ich es nennen. Ja, und das war einfach eine kleine Dschungelhütte.
So ein bisschen wie Tropical Islands.
Da waren wir ja schon mit den Kindern.
Total spannend. Und war es mehr Urlaub oder mehr Stress? Wie heißt dieser Jim Carrey-Film?
Truman Show, genau.
Ja, ja. Also du siehst eigentlich, wenn du noch ganz oben schaust, wo es zu Ende ist. Aber mich hat vor allen Dingen, ich habe ja gar nicht versucht, möglichst gut abzuschalten, sondern mich hat auch interessiert, wie die das da gemacht und gebaut haben.
Und das ist ja auch schon eine Faszination dann für den Papa. Und die Kinder, die sehen dann etwas ganz anderes, nämlich eine neue Welt und plötzlich einen Strand.
Und wir hatten sogar zwei Kakerlaken in unserem Raum.
Ja, das sind kleine Kakerlaken, das sind so kleine Roboter, die da extra aus.
Ich fürchte, die waren wirklich sogar sehr echt.
Thema Kakerlaken ist auch so ein Thema im Tourismus. Die gibt es überall und auch in Fünf-Sterne-Hotels und das hat nichts mit der Reinlichkeit der Hotels zu tun. Und mal was.
Schlimmste Hotel, in dem du je warst.
kann ich mich jetzt spontan an keins erinnern. Ich hatte schon viele schlimme Hotels, da ich auf privaten Reisen immer wechsel zwischen richtig schönem Luxus-Wellness-Hotel, also nicht extrem Luxus, aber Top-Wellness-Hotel und dann ein paar Tage ganz günstig. Das habe ich schon als junger Mensch so gemacht, weil ich glaube oder bei mir merke, dass die Abwechslung das ist, was uns fasziniert. Sprich, wenn wir im einfachen Hotel waren, danach in ein schönes Wellness-Hotel, ist die Freude umso größer. Wenn wir dann aber wieder ein einfaches Hotel gehen danach, wo wir uns nicht drum kümmern müssen, wie wir gerade aussehen und wie die Haare liegen, dann ist es da auch wieder entspannt. Und so haben alle Hotels ihre Vor- und Nachteile. Seit es Bewertungen im Internet
gibt. Aber hattest du mal eins, wo es so richtig schlimme Erfahrung war? Die Leute waren unfreundlich, es war dreckig, keine Ahnung.
Ja, schon viel.
Immer wieder.
Immer mal wieder, teilweise.
Aber kommt jetzt nichts sogar in den Sinn, keine Story.
Ich könnte dir die Story geben aus einem Ort in Großbritannien, der besonders für Junggesellenabschiede berühmt ist, was ich da nicht wusste. Ich war alleine dort und wollte nur einen dortigen alten Themenpark sehen.
Jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung.
Mir wurde, das ist auch wirklich schon 20 Jahre her oder so. Und die Eigentümer waren total nett von dem Hotel. Sie sagten aber, es gab einen kleinen Fehler. Ich habe kein Bad auf dem Zimmer, aber ist gar kein Problem. Ich habe ein Bad auf dem Flur, hat sogar eine Badewanne, kann ich alleine nutzen. Und das Problem war, das Bad hatte keine Tür. Und das Problem war, die Badewanne hatte so rote Absätze unten.
Mhm.
Und das Problem war, dieses ganze Hotel war einfach dermaßen runtergekommen. Es war eins der wenigsten, wo Junggesellenabschiede noch erlaubt waren in diesem Ort. Ich wollte aber gerade keinen machen. Und das war, so ich mich erinnern kann, auch das einzige Mal, dass ich wirklich dann gesagt habe, sorry, ich bin weg.
Bist du recht vorzeitig abgereist?
Genau, das ist auch mein Tipp wirklich an alle, die sich nicht wohlfühlen im Hotel, nicht direkt abreisen, aber Bescheid sagen. Also zum Beispiel, wenn das Zimmer nach Rauch stinkt. Also ich merke gerade, die Deutschen trauen sich oft nicht, dann auch runterzugehen an der Rezeption zu sagen, sorry.
Ja.
Kennst du das?
Ja, absolut.
Und ich habe
auch schon ein paar Mal das Hotelzimmer dann gewechselt, weil du kriegst so im Zweifel, sie gucken dich wahrscheinlich manchmal an und dann, wir geben es ihm erstmal, im Zweifel kommt er nochmal und kriegt ein anderes Zimmer.
Gar nicht unbedingt.
Den Eindruck habe ich manchmal.
Manchmal wissen auch einfach die an der Rezeption nicht, wie es da jetzt aussah, ob es irgendwie nach Rauch riecht. Sowas ist inzwischen alles schnell mit einem Ozongerät behebbar und so weiter. Das Wichtige ist nur, und das ist mein Aufruf an alle deutschen Urlauber, sagt dem Hotel, was sie für euch tun können, weil ich bin total sicher, 99% aller Hotels und auch der Menschen, die da arbeiten, wollen das Beste für euch und euren Urlaub.
Die wollen ja auch Geld verdienen.
Eben, sie wollen auch, dass ihr wiederkommt. Sie wollen vor allen Dingen, dass ihr keine schlechten Bewertungen schreibt. Die Hotellerie hat sich sehr geändert, seit es Bewertungen gibt. Der ganze Tourismus, die ganze Freizeitbranche hat sich sehr geändert und geht sehr viel mehr auf Qualität.
Wobei ich ja keine mehr lese, weil du da von A bis Z alles findest, ja. Und ich weiß nicht, wie viel KI generiert oder gefaked sind. Also die Glaubwürdigkeit ist komplett ein Bach runter, finde ich, von
Bewertung. Ich gebe immer den Tipp, guck mal so auf die 3-Sterne-Bewertung. Die sind nämlich meistens weder gefaked, noch irgendwie ein Racheakt des Gastes. Aber viele Hotels, die ganz gute und nur ganz schlechte haben, da liegt manchmal der Verdacht nahe.
Ja, okay, ja.
Aber trotzdem sieht man auch in den Bewertungen, was die Menschen für unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und was für manche super ist, für manche halt gar nicht. Und da ist eigentlich das Wichtige, dass der Gast vor sich selber überlegt, was habe ich für ein Bedürfnis. Und ich empfehle durchaus, in die Bewertung zu schauen, aber in einer besonderen Form reinzuschauen. Nicht einfach durchlesen, dann wird man wahnsinnig und bucht auch gar nichts mehr, weil es gibt überall Negatives. Sondern in die Suche, zum Beispiel bei Google, also in die Hotel-Rezensionssuche einzutippen. Für mich ist zum Beispiel immer ein Pool schön. Aber dann, auf den Bildern sieht der super aus. Aber dann tippe ich Pool ein und sehe, oh, Pool ist gerade geschlossen, wird renoviert oder Pool ist nicht so hübsch oder ähnliches. Und ich empfehle, dass Urlauber vorsichtig überlegen, was sind für mich die 3 wichtigsten Sachen im Hotel. Halt eben nicht nach den Bildern gehen, denn die können von vor 20 Jahren sein. Das ist bei den meisten Hotels einfach so, ohne bösen Willen. Die Bilder werden halt am Anfang gemacht, wenn es neu ist. Und dann halt wirklich zu gucken, Google Street View, wie sieht's wirklich aus in der Umgebung? Ist für mich wichtig, dass ich Shops oder Cafés in der Gegend habe oder bin ich sowieso mit dem Auto da? Und dann halt in die Bewertung die Stichworte, die wichtig sind. Zum Beispiel Ruhe. Einfach mal einzugeben, Ruhe oder Lautstärke oder laut oder sowas und zu gucken, was dann kommt. Aber auch da ist es wieder, was das Hotel von euch nicht weiß, das können sie für euch nicht tun. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist das, die Leute am Front Office sind das halt gewohnt und auch die bei den Reiseveranstaltern, die sind das gewohnt, dass Menschen hinkommen und sich beschweren oder freundlich sagen, sorry, mein Zimmer, irgendwie fühle ich mich da nicht da so ganz wohl.
Wir waren mal in New York, bevor unsere Kinder geboren wurden,
ja.
Und in Manhattan in einem alten Hotel. Und kommen da, und du bist ja eigentlich nicht, du checkst ein, schmeißt deinen Koffer da irgendwie aufs Bett und bist sofort wieder draußen,
ja.
Und läufst dann da deine 30.000 Schritte durch New York, kommst dann abends wieder,
ja.
Und dann bist auch eigentlich fertig und
ja.
dann lässt du dich so aufs Bett fallen und mit einmal dann so eine Geräusche wie du bist direkt mit dem Kopf neben der großen Waschmaschine so, ja. Die ganze Zeit. Oh. Und ich denke, das hört es gleich auf. Nee, und dann stellt sich raus, es ist halt der Waschraum,
ja.
Genau über uns oder neben uns. Und dann versuchst du erst, kannst du es irgendwie ignorieren? Nee,
ja.
Hast doch viel Geld ausgegeben. Andererseits jetzt nochmal runterlaufen. Okay, runtergelaufen und sofort ein viel besseres Zimmer bekommen mit Blick Richtung Times Square.
Absolut.
Hat sich gelohnt.
Und das ist fast immer so. Also das ist auch Geheimtipp.
Aber die Frage ist, wie man es sagt.
Ja. Genau. Denn die haben da unten schon die Macht zu gucken, welches Zimmer sie dir geben. Die wissen aber auch ganz oft im System, welches Zimmer laut ist und welches leise. Wenn sie aber vorher nicht wissen, manchen Leuten ist es völlig egal, wenn da eine laute Lüftung oder sowas ist. Ne? Mir zum Beispiel auch nicht. Und da ist mein Tipp immer, es gibt, egal wo du buchst, direkt buchen ist natürlich für die Hotels am schönsten und da kann man oft auch noch ein bisschen mehr bewegen, als wenn man über große Plattformen bucht. Es gibt aber überall die Möglichkeit, noch unverbindlichen Wunsch hinzuschreiben oder eine Bemerkung.
Mhm.
Und ich schreibe zum Beispiel immer dazu, bitte, falls möglich, ruhiges Zimmer, Klammer auf, nachts, Klammer zu, herzlichen Dank und vielleicht noch ein Smiley. Und da sind verschiedene Effekte.
Zwinker-Smiley.
Ja, so ungefähr. Nein, bloß nicht zwinkern. Nee, das kann schon wieder dahin losgehen. Nettes, freundliches Smiley.
Okay.
Zwinker-Smiley ist ja erstens so ein Boomer und zweitens ironisch, ne? Also kein ruhiges Zimmer nachts.
Zwinker-Smiley. Das lauteste Zimmer.
Könntest du auch in ganz falsche Richtung kommen. So,
ja,
ne?
Ja.
Und dann ist es aber so, erstens, wenn du schon schreibst, falls möglich, dann das lieben die, dann wissen die schon, okay, der macht sich auch Gedanken über uns, der sagt nicht unbedingt oder sowas. Es gibt halt nicht nur überall ruhige Zimmer. Und wenn du dann noch schreibst, nachts, wissen sie, worum es dir geht, nämlich um die Nachtruhe. Und es gibt auch ruhige Zimmer, die nachts ruhig sind, tagsüber aber an der Baustelle. Wenn du aber nachts dazu schreibst, dann wissen sie besser Bescheid.
Ja.
Desto besser das Hotel Bescheid weiß über dich, desto besser kann es was für dich tun.
Sehr gut.
Kommunikation quasi.
Ja,
das ist ja auch das, was ich auf den Urlaubscoach-Kanälen versuche, ein bisschen mehr zu vermitteln zwischen Tourismus und Gästen.
Und die findet ihr in den Shownotes. Also schaut euch das mal an, folgt dem Thilo. Du bist ja auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Auf LinkedIn bist du auch noch.
Genau.
Website, also
TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Und ki.urlaubscoach.de ist dann die KI, findet man aber auch über Google.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Ihr schaut euch das an und vielleicht gibt's ja da sogar nochmal eine Nachfrage. Dann kontaktiert den Titel doch gerne.
Wir
sind gespannt. Ich weiß, dass du auch noch einige Abenteuer in der Pipeline hast. Da kommst du dann auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder und berichtest, ne?
So machen wir's.
Thilo, abschließendes Wort von dir. Vielleicht nochmal in Richtung Sommerurlaub. Das steht ja jetzt bei den allermeisten hier an bei uns.
Oh ja. Ich habe es eigentlich vorhin schon gesagt. Erst das Warum, was sind eure Ziele, was sind die Ziele von den kleinen und großen Menschen, die mit euch fahren? Wie könnt ihr das unter einem Hut kriegen? Könnt ihr zum Beispiel über einen Urlaubscoach-KI dann mal gucken. Der ist nämlich darauf trainiert zu gucken, nicht nur Kompromisse, sondern wie kann man was unter einen Hut bringen. Aber vor allen Dingen, finde ich, guckt, dass ihr den Urlaub so gestaltet, mehr auf euer Energielevel und nicht auf das schönste Sofa im Zimmer, mehr auf eure Bedürfnisse und nicht auf den gehyptesten Ort.
Sehr gut. Thilo, vielen Dank. Dir alles Gute weiterhin, viel Freude bei der Arbeit. Man merkt, du bist mit Leidenschaft dabei. Das ist ja so das, was sie auch alle verbindet. Alle sind mit Passion in ihrer Arbeit
und ich bin halt im Urlaub.
Ja, und insofern war es spannend, da mal reinzuschauen. Und ich weiß, dass du auch noch viele, viele Geschichten hast. Von daher freue ich mich, wenn du irgendwann wiederkommst.
Das komme ich sehr gerne. In dem Sinne, guten Urlaub.
Danke, ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Checkt es mal ab, folgt Thilo, besucht seine Webseite, bucht ihn gern auch als Keynote-Speaker oder als Tourismusberater und vernetzt euch mit ihm. Außerdem könnt ihr gerne auch auf meiner Website vorbeischauen. Gabrielrath.com ist auch in den Shownotes verlinkt. Dort gibt es nochmal Infos zum Podcast, wie ihr hier an Bord kommen könnt als Gast oder auch als Werbepartner. Dann gibt es natürlich auch nochmal Informationen zu meinen weiteren Aktivitäten. Ich habe ein Storytelling-Sparringsprogramm für Gründer, Unternehmer und Führungskräfte, die ich begleite. Ich habe ein Storytelling-Newsletter, wenn ihr daran Interesse habt, dann ja, informiert euch und kommt gerne auf mich zu. Wir können auch gerne mal einen digitalen Kaffee trinken und ich stelle euch das mal in aller Ruhe vor. Außerdem bin ich, wie gesagt, als Keynote-Speaker unterwegs am 26.06. ja in Lizo beim Project Bay. Co-Living und Co-Working auf der Insel Rügen. Das packe ich euch rein, vielleicht sehen wir uns da. Und am 25.06., einen Tag zuvor, bin ich in München bei Designfunktion eingeladen zu einem Event. Also einmal vom Süden bis hoch in den Norden. Und ich werde übrigens nicht fliegen, sondern werde mit der Bahn fahren. Mal sehen, ob das alles klappt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr ihn abonniert. Es gibt jede Woche eine neue Folge, manchmal sogar zwei, wenn ich es schaffe. Dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Neben dem Abonnieren könnt ihr mir auch was in die digitale Kaffeekasse hauen. Dazu gibt es jetzt einen PayPal-Account, paypal.me/Gabrielrath mit TH am Ende. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Also schreibt mir gerne mal eine Mail, geht auf meine Seite Gabrielrath, da gibt es ein Kontaktformular. Ihr könnt auch über LinkedIn, über Instagram mit mir connecten. Auf Insta gibt es übrigens auch zu dieser Folge noch ein paar Videoausschnitte. Es lohnt sich da auf jeden Fall auch nochmal reinzuschauen. Ansonsten wünsche ich euch dann schon mal eine gute Urlaubsplanung und schönen Urlaub. Bald ist es ja soweit, dann stehen auch die Schulferien an. Also für alle, die Kids haben, wird es dann interessant. Was das mit Kompromissen zu tun hat, haben wir heute auch besprochen. Aber gut ist, glaube ich, sich zu fragen, wie man sich erholt und eben in dem Zusammenhang auch, wie man eigentlich arbeiten will. Und dazu gehört dann ja eben auch das Auftanken. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.